Und ich hoffe, dass ich mal diesmal nicht so große Ausschläge habe, dass das ein bisschen besser gemischt wird.
Ja, das hast du ja das letzte Mal mit 14 gesagt, ne? Bei deinem ersten Date, aber da hat es auch große Ausschläge. Ja, herzlich willkommen wieder zur knappen Stunde Gemütlichkeit mit Tino.
Und mit Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ganz gut, Tino. Ich war ja ganz erschrocken. Du hast ja schon gesagt, unsere Zuhörerzahlen, die steigen fast in den zweistelligen Bereich.
Richtig. Also, wir werden schon von unserem Hoster angeschrieben. Hier, ihr müsst mal ein bisschen runterpegeln. Also es kann nicht sein, dass ihr hier immer so abliefert. Unsere Server brechen hier regelmäßig ein.
Genau, deshalb wollen wir lieber ein bisschen runterfahren. Ne? Also genau. Nur noch 8.
Ist ja gemütlich.
Es soll gemütlich bleiben. Es war bis jetzt immer gemütlich und es wird auch immer so sein. Und ja, Tino, erzähl uns doch erstmal, wo sind wir denn überall zu hören und zu lesen und zu sehen?
Jedes Mal dasselbe und ich muss es jedes Mal zusammen flickschustern. uns gibt es auf Spotify, uns gibt es in der Apple Podcast App beziehungsweise auf jedem Podcatcher gibt es uns zu finden. Bei Podigy. Dann haben wir Twitter. Da wird regelmäßig bei uns was gepostet. Instagram, da gibt es unsere Bilder. Dann haben wir auf Spotify noch die gemütliche Arrangiert-Playlist. Da gibt es immer die ganzen Lieder, die wir reinpacken, so aus den Filmen, die wir gesehen haben oder den Soundtracks oder was uns halt so einfällt dazu. Und wir haben einen Blog. Den sagen wir jetzt aber nicht an. Den haben wir verlinkt. Den gibt es in den Shownotes, weil das jetzt ein bisschen zu lang wäre. Und da kommt ihr hin und dann, da gibt es immer von uns ein paar Filmrezensionen und ja, Kuriositäten gibt es da. Genau. Haben wir noch was?
Nee, ich sag's nochmal, also die knappe Stunde Gemütlichkeit mit ue.jimdofree.com. Und das ist auch wichtig für die beiden Leser von unserem Blog. Also wir waren ja in letzter Zeit, wir waren ein bisschen, also seit September gibt es keinen neuen Eintrag, aber wir sind auf jeden Fall dran, wir wollen auch wieder ein bisschen was schreiben.
Genau. Natürlich. Aber wir mussten ja erstmal wieder ein paar Filme gucken, damit wir Filme rausfinden, bei denen es sich lohnt, dass wir was drüber schreiben.
Ja, und da ist auch leider, vielleicht habt ihr es ja gehört, wir haben ja bei der Serienoase, ne, haben wir mitgewirkt. Also wir haben uns mal kurz vorgestellt. Und jetzt war es ja leider so, eben weil wir nicht da waren, ne? Tino fliegt um die halbe Welt. Ich habe das Problem, ich kann zwar Sachen schreiben, aber nicht lesen. Deshalb ist das ein bisschen untergegangen. Aber, ne, Tino? Oder?
Genau. Und du musst auch ein bisschen ausholen. Also Serienoase ist ein Podcast über, wie man am Namen erkennen kann, über Serien. Speziell über asiatische Serien. Und der wird gemacht von Kali und Max. Und wie du schon gesagt hast, wir waren bei denen kurz im Podcast zu hören, haben uns vorgestellt und haben ein bisschen was über Kingdom erzählt. Das ist auch eine asiatische Serie, die auf Netflix läuft. Und genau, weil das eben bei denen so ein bisschen reingepasst hat, haben wir dann gesagt, okay, wir waren bei euch. Habt ihr mal Lust, euch bei uns vorzustellen? Vielleicht eure Lieblingsfilme oder Filme, die so auch ein bisschen asiatisch sind. Was habt ihr als erstes im Kino gesehen? Also so ein bisschen stellt euch vor. Stellt euren Podcast vor und genau, das könnt ihr euch ja jetzt mal anhören. Also, dann viel Spaß mit Kali und Max.
Hallo, hier sind die Kali und der Max.
Hallo, hallo.
Von der Serienoase. Und die Jungs von der knapp schon Gemütlichkeit haben uns heute eingeladen, dass wir uns kurz vorstellen können. So, Max, wer sind wir denn?
Wir sind ein Podcast, der sich durch die Serienwelt guckt, hauptsächlich asiatisch, ostasiatisch, K-Drama, wobei das für dich ja quasi ein Spaß ist, da immer alles Mögliche zu gucken, während ich ja nicht unbedingt der Seriengucker bin, aber eben diese Reise ein bisschen mitmache und ja, dann versuchen wir so einmal im Monat oder monatlich eben eine Serie zu gucken. Und sprechen dann darüber.
Ja, Das hast du gut zusammengefasst.
Natürlich.
Ja, sonst findet ihr uns auf den klassischen Wegen. iTunes, Spotify, YouTube. Und dann habe ich auch noch meinen eigenen Blog. Der heißt kaliserienase.net. Da habe ich sozusagen die Folgen auch nochmal hochgeladen. Und vor allen Dingen auch immer meine schriftlichen Rezensionen für Sachen, die es dann halt nicht in die Serie rein verschaffen oder wo ich dann halt immer nur kurz ein paar Sachen erwähne, aber wo ich jetzt halt keine eigene Serienbesprechung mache, findet ihr alles dann dort. Ja, jetzt haben uns Tim und Tino gefragt, was wir denn sozusagen mit Film am Hut haben, weil wie unsere Beziehung zu Film ist und auch im Bereich zum asiatischen Kino. Möchtest du mal sagen, wie es bei dir ist?
Ja. Im Gegensatz zu Serien habe ich es bei Filmen, gucke ich sehr, sehr viele Filme oder ich weiß gar nicht, ob ich so viele gucke, aber ich habe schon eine sehr innige Beziehung zu Filmen. Ich arbeite auch in einem Kino, bin groß geworden mit Fernsehen und Videothek und Kino. Und jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich gerade sagen wollte, aber das ist egal, wir lassen es einfach drin.
Alles live.
genau, Filme. Ja, gucke sehr gerne Filme.
Na, das ist ja spannend. Ja. Da passt ja richtig gut jetzt in den Podcast rein. Hast du deinen Lieblingsfilm?
Ja, natürlich. Ein Lieblingsfilm, das ist Manhunter von Michael Mann von 1986. Roter Drache auf Deutsch. Das erste Mal, dass Hannibal Lecter auf der Leinwand aufgetaucht ist. Damals noch ein bisschen anders geschrieben und es ist auch nicht Anthony Hopkins, aber es ist trotzdem völlig überraschend, weil es ja mein Lieblingsfilm ist, ein sehr, sehr guter Film.
Natürlich.
Wie ist es denn bei dir mit Filmen?
Ich habe seit der Jugend an immer ganz viel Film und Serie geguckt. Und irgendwann hat es bei mir herauskristallisiert, dass ich mir bei den Serien aufgehoben bin, dass ich einfach deutlich lieber Serien gucke. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich wirklich sehr viele Serien gucke, auch sehr international vertreten, also nicht unbedingt auf Länder festgelegt. Und Filme gucke ich mittlerweile eigentlich nur im Kino wirklich. Also ganz selten mal im Stream, dass ich dann tatsächlich da mal Lust drauf habe. Und oftmals ist es auch so, wenn ich gerade auf den Film Lust habe, dass der im Stream sowieso nicht verfügbar ist, den wir haben. Also von daher, wenn ich ansonsten bei Filmen, wenn ich Filme schaue, dann gerne mal im Classic Hollywood unterwegs oder bei Musicals, das ist so mein Steckenpferd tatsächlich, was jetzt überhaupt nicht gar nicht zu unserem Podcast passt, aber so ist es tatsächlich bei mir.
Mir ist gerade nochmal eingefallen, du hast ja auch gesagt, wegen asiatische Filme, also da kenne ich mich auch nicht übermäßig aus. Ich würde sagen, ich habe so ein paar bekanntere Filme mal gesehen, wir haben auch noch einen anderen Podcast, Wiederaufführung, da geht es eben um ältere Filme. Da haben wir schon so ein paar Mal uns dorthin vorgewagt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kenne ich mich so im asiatischen Film- und Serienbereich nicht übermäßig aus. Deswegen ist das für mich immer eine große Entdeckungsreise, sowohl was das Serien angeht, als auch Filme.
Das ist bei mir auch so. Also bei Serien bin ich deutlich affiner und auch mehr unterwegs als bei Filmen. Ich habe zwar schon einige Sachen gesehen, aber Experte bin ich da noch lange nicht. Da habe ich noch ganz, ganz viel Aufholbedarf. Also jetzt im Rahmen des Soultember habe ich mich mehr an koreanische Serien oder Filme rangesetzt und würde aus diesem Sachverhalt auch gerne Gangnam Blues empfehlen, ein Film von 2015 mit Lee Min-ho, spielt in den 70er Jahren und über die korrupte Entwicklung und Aufbau und Geschichte des Stadtteils Gangnam in Seoul selbst. Und der Film ist jetzt von der Storyline jetzt nicht unbedingt die überraschendste, aber von der Inszenierung und vom Schauspiel hat es mir unglaublich gut gefallen. Also da sind ganz viele richtig schöne Sequenzen, die auch wirklich lang nachhaltig so im Gedächtnis bleiben und die für meine Ansicht nach auch ganz typisch koreanisch sind. Sowas wie Zeitlupenmomente im Regen oder
Autounfälle
oder Autounfälle gibt es da auch, ja, aber eher mit dem Zug. aber tatsächlich sehr schön gemacht. Da wir aber von der Serienoase sind, habe ich natürlich auch zwei Serienempfehlungen mitgebracht, die ich mir nicht nehmen lassen möchte. Und zwar wäre das einmal in der Serie, die ich aktuell gerade gucke, When Heroes Fly, ist auf Netflix verfügbar, ist eine Serie von 2018 aus Israel und beschäftigt sich mit vier Soldaten, die alle ihrerseits vom Libanonkrieg sehr geprägt sind und durch Zufall herausfinden, dass ihre totgeglaubte Freundin doch nicht tot ist, sondern tatsächlich in Bogota ist. Und dann reisen sie dahin und da kommen dann so einige Widerstände und Verschwörungen auf und das ist sehr, sehr spannend inszeniert. Ich bin auch allgemein so ein Fan von israelischen Serien, die gefallen mir immer sehr gut von der Inszenierung her. Und alternativ, natürlich muss ich auch noch eine koreanische Serie nennen, da habe ich auch ganz lange überlegt, was nehme ich, weil ich ja so viele habe, die ich unglaublich gerne mag. Und habe mich jetzt festgelegt auf While You Were Sleeping von 2016, ist mit Lee Jong-suk und Suzy Bae und Jung Hae-in. Das sind so drei meiner Lieblingsschauspieler, deswegen auch. Und Das ist eine Fantasy-Serie, die man auf Wiki kostenlos streamen kann. Und da geht es dann darum, dass sie halt in ihren Träumen immer die Zukunft voraussagen kann. Und eines Tages trifft sie dann ihren neuen Nachbar, den sie erst nicht ausstehen kann. Und der übernimmt diese Gabe von ihr auch. Und da versuchen sie dann halt sozusagen diese Fälle zu verhindern. Es ist sehr, sehr toll gemacht, diese Serie. Hat mir unglaublich gut gefallen, weil es auch wieder der perfekte Genre-Mix ist, der so typisch koreanisch ist. Das heißt, da ist ganz viel Drama, ganz viel Thriller, ganz viel Justiz. Ja, Justiz mit drin, dann ist da ganz viel Humor mit drin, auch ganz viel Gefühl. Also liegt alles ganz dicht beieinander und es wirkt wirklich sehr natürlich rübergebracht. Und das ist eine wunderschöne Serie, die ich so toll fand, dass ich mir nochmal auf DVD bestellt hatte. Und auch nochmal das Fotobuch von der Serie habe und ich finde sie ganz, ganz toll. Hast du bei Serien auch noch eine Sache, die du mitgeben möchtest?
Na, ich kann eigentlich nur meine Lieblingsserie nennen, die mich auch in der Kindheit und Jugend lange begleitet hat und auch heute immer noch mal und die mich auch zum Film gebracht hat. Das ist die Simpsons, zu dem mir in jeder Lebenslage eigentlich irgendwie ein Zitat einfällt. Und wenn es vielleicht nicht ganz so eine populäre Serie sein soll, die nicht jeder kennt, aus den tiefen 80ern, Crime Story, unter anderem mit Dennis Farina. Ja, geht so um, wie ist denn das so, Chicago, ich weiß gar nicht, Chicago, passt gar nicht mehr. Auf jeden Fall spielt das so in den 50er Jahren und eben so Michael Mann und alle seine bekannten und verwandten Schauspieler vor und hinter der Kamera, die Menschen sind da mit dabei irgendwie. Crime Story wäre mein Tipp für Leute, die mal so ein bisschen auf nicht ganz so bekannte Serien stehen, die aber auch schon nicht unbedingt nur Fall der Woche sind, sondern tatsächlich auch so einen handlungsübergreifenden Bogen durchaus haben.
Da haben wir ja ganz schön vielseitige Sachen jetzt empfohlen.
Natürlich, wir sind einfach gut.
Ja, wunderbar. Also mir ist auch eingefallen, dass die Jungs auch noch gefragt hatten, ob wir uns daran erinnern können, was unsere ersten Kinofilme waren. Wie ist das bei dir?
Kann ich das einfach machen? Nö, weiß ich nicht mehr.
Weißt du wirklich nicht mehr?
Nee.
Echt nicht?
Nee, also auch nach dem dritten Mal fragen,
also
weiß ich nicht.
Also bei mir war das wirklich prägend damals. Ich kann mich ganz genau entsinnen, in jeder Phase, was mein erster Film war. Mein allererster Kinofilm war König der Löwen damals gewesen. Ja. Mein allererster Film ohne meine Eltern war Der Indianer im Küchenschrank gewesen. Und mein allererster Film, wo ich komplett ohne einen Elternteil von irgendjemand dabei war, war Jumanji.
Ja, nee, also gut möglich, dass es irgendein Disney-Film war, aber ich weiß es nicht bestimmt, ne.
Also Jumanji war auf jeden Fall bei mir prägend. Ich habe die Filme damals gesuchtet und ich liebe den auch heute noch. Das hat nie nachgelassen. Also das war sozusagen noch meine Erfahrung.
Naja.
Gut, dann wollen wir euch gar nicht weiter stören. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ja, das waren Kali und Max.
Ja, und viel Spaß weiterhin mit der Folge der knappen Stunde Gemütlichkeit.
Genau, falls ihr noch Interesse habt an asiatischen Serien, kommt auf uns zurück.
So, das waren Kali und Max. Vielen Dank an die beiden.
Ja, vielen Dank.
Wir holen nochmal. Serienoase, der Podcast, findet ihr auch in jedem Podcatcher und auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also wir haben da auch schon reingehört. Natürlich nicht nur die Folge, wo wir zu hören waren. Und kleiner Funfact, Kali hat es ja erzählt, ihr erster Film im Kino war König der Löwen und das war auch mein erster Film.
Ja, das wollte ich auch sagen. Das habe,
glaube ich, im Podcast nämlich erzählt.
Das wollte ich auch sagen, meine auch, auf jeden Fall. Und ansonsten, Zufall. Ich kenne hier, Roter Drachen kenne ich nur mit hier Ralph Fiennes und,
genau, na, tatsächlich. Ne? Manhunt hat mir nämlich auch nichts gesagt.
Nee. Aber Michael Mann ist
aber
ja
den, eigentlich... Den Film setzen wir auf jeden Fall mal auf unsere Watchlist.
Genau.
Weil das klingt auf jeden Fall interessant.
Auf jeden Fall.
Und jetzt kommen wir direkt dazu... zu unserer alten Rubrik, was wir bis jetzt gesehen haben.
Gut, dann fange ich an. Und zwar, was habe ich alles gesehen? Ich habe zum Beispiel The Hole in the Ground gesehen.
Und das sagt mir gar nichts, was ist das?
The Hole in the Ground, das ist ein Horror-Thriller, kann man sagen, aus dem Jahr 2019. Und ja, ich habe davon auch nichts gehört. Aber wer beim Neuchâtel International Fantastic Film Festival mitmacht und als bester Spielfilm nominiert ist, ne, für die Narzisse, da habe ich mir gedacht, der könnte sich lohnen und ja, stimmt. Also was habe ich dazu geschrieben? Auf Letterboxd habe ich geschrieben, nice camera and idea, ne, gute Schauspieler, aber im letzten Drittel ist es ein bisschen uninspiriert. Also ich würde mal sagen, das schnappt so ein bisschen die alten Mythen und Legenden vom Wechselbalg auf und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Da kommt so eine Frau im Dorf, ne, will ein neues Leben anfangen, verlässt ihren Mann, verlässt alles, hat nur noch, lebt in einem Haus mit ihrem jungen Sohn. Und da lernt sie auf einmal eine kennen, die, wo sie sich dann rausstellt, dass sie total verrückt geworden ist und hat ihren eigenen Sohn umgebracht, weil sie dauernd gesagt hat, das ist nicht ihr Sohn, ne, das ist nicht ihr Sohn. Und irgendwann fängt sie halt auch an und bemerkt, dass sich ihr Sohn, selbst ihr eigener Sohn, ein bisschen komisch verhält. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ist auf jeden Fall spannend. Aber, naja, man merkt halt, es ist Low-Budget-Film. Oder was heißt Low-Budget-Film? Ist eher ein Indie-Film. Und ja, am Ende, das ist ein bisschen uninspiriert. Da hätte man vielleicht noch mehr draus machen können mit einem besseren Budget. Aber trotzdem, sehr gut, kann man sich angucken.
Das klingt aber auf jeden Fall recht interessant. Diese Wechselbalg-Geschichte ist auch mal gezeigt worden bei der Serie Lore, wenn dir das was sagt.
Nee.
Lore ist sowas, da geht es halt um so alte Geschichten, also Sagen, Mythen. Ursprünglich ist das ein Podcast gewesen. Der ist auch relativ bekannt, zumindest in den USA. Ist ein englischer Podcast und wie gesagt, über so Mythen und Sagen und sowas, da geht es halt, woher stammt die Idee von Vampiren überhaupt her, dass das eigentlich halt eine ganz normale Krankheit war, aber wo dann Menschen eben so total blass waren und so geblutet haben aus dem Mund oder eben dieser blutige, dieser Mythos mit dem Blut halt herkam und sowas, wo das ein bisschen erzählt wurde oder Geistergeschichten aus den USA oder eben diese Wechselbalg-Geschichte, glaube ich, mit einer über Irland oder in Irland, glaube ich, war das. Und auf jeden Fall kam das in der ersten Staffel vor, das gibt's auf Amazon Prime. Das ist ganz interessant, da ist auch jede Folge abgeschlossen, immer über eine so eine sagenhafte Geschichte, sage ich mal.
Ja.
Real verfilmt, aber immer mit dem Hintergrund dahinter, wo kommen die Sagen her? Und so ein bisschen die Erläuterung dazu, das ist eigentlich ganz interessant. Was habe ich denn gesehen? Fun Fact muss ich auch sagen, also fast die meisten Filme, die ich jetzt gesehen habe, habe ich im Flugzeug gesehen. Also da ist ja immer ein relativ gutes Angebot mit auch aktuellen und neuen Filmen.
Ja.
Und da konnte ich mich eigentlich ganz gut bedienen. Das war echt ganz, ganz schön gemacht.
Also ersten. Wir müssen das dazu sagen für die Hörer, die das nicht wissen. Also Tino ist selten an Land. Der versucht immer in der Luft zu bleiben für eventuelle Naturkatastrophen oder sonst irgendwas. Also
ja, und vor allen Dingen, um neue Filme zu sehen.
Genau. Also wenn, entweder ist er in der Festung der Gemütlichkeit, aber da können wir ja nicht sagen, wo genau die ist, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, oder er ist meistens in der Luft.
Genau. Und den ersten Film, den ich gesehen habe im Flugzeug, das war Late Night. Es ist ein neuer Film von 2019. Ich glaube, der lief bei uns noch gar nicht so lange im Kino. Also ist zumindest noch nicht lange her. Und ich hatte den Trailer mal gesehen im Kino und dann habe ich den so beim Durchswipen im Flugzeug gesehen. Da habe ich gedacht, ach ja, guck mal hier, nicht schlecht. Kann man sich ja mal angucken. Und da geht es hauptsächlich darum, um diese Late-Night-Shows, wie der Name schon sagt, in den USA. Das ist da ja ein bisschen größer als bei uns. Da gibt es ja relativ großes Angebot und eine ist so eine fiktive Late-Night-Talk-Masterin, sage ich mal, ist halt die bekannteste, ist halt schon seit zig Jahren da drinne in dem Game und die ist aber nicht mehr so modern und hat nicht mehr so viele Zuhörer und die versuchen halt, wie kriegen wir jetzt neue Zuschauer dazu, wie können wir das ein bisschen peppiger machen und so. Und dann kommt halt eine junge Autorin, also eine Frau in das Team rein und die mischt das so ein bisschen auf. Das ist eine ganz schicke Comedy, aber also mehr als Durchschnitt ist es dann halt aber auch nicht. Also hat man alles schon mal gesehen, die Gags sind jetzt nicht so besonders, aber das unterhält auf jeden Fall ganz gut. Also solider Durchschnitt,
okay,
kann man sagen.
Gut, ich habe dann als nächstes Dragged Across Concrete gesehen, weil ich dachte, der ist irgendwie so ein bisschen durch die Netzwerke so ein bisschen gehypt, irgendwie komisch. Also kam mir zumindest so vor, dass er ziemlich oft genannt worden ist. Und das ist ja auch derselbe Regisseur wie den einen Film, den wir schon mal hatten hier, Brawl in Cell Block 99, ne?
Ja.
Und ja, okay. Also ich muss dann sagen, der hat, ich habe aufgehört, den zu schauen, weil eben diese Erzählart, die hat mir schon bei Brawl in Cell Block 99 nicht gefallen. Das war irgendwie zu nervig und langsam, ne? Und Ja, dieser Schauspieler, der eine, wie heißt er jetzt, ne, der auch die Hauptrolle hatte beim anderen. Bei Brawl in Cellblock 99.
Vince Vaughn,
genau, ja, der hat wieder unterirdisch gespielt. Also meins ist es nicht so. Bei Brawl in Cellblock 99 hat man es ihm noch so ein bisschen abgekauft, aber hier, das sollte so eine Art charmanter, humoristischer, harter Detektiv sollte der spielen, aber das war halt irgendwie überhaupt nicht, hat man dem gar nicht abgekauft.
Der hat damals bei True Detective schon die zweite Staffel so versaut. Ich weiß nicht, sagt dir die Serie was
True Detective? Ja, die will ich unbedingt mal gucken, aber die habe ich noch nicht geschaut.
Ah, okay. Weil die erste Staffel lohnt sich auf jeden Fall noch. Und dann, weiß nicht, bei der zweiten hatte ich dann keinen Lust mehr. Nach zwei Folgen Vince Vaughn.
Ja, ey, wirklich, ich frage mich manchmal, wie das kommt.
Der hätte bei den Komödien bleiben sollen. Also oldschool, grandios und voll auf die Nüsse. Das waren so seine Kracher. Und dann hätte er das Geld nehmen sollen und damit seinen wohlverdienten Ruhestand.
Ja, naja. Ja.
Na gut. Gut, das nächste, was ich gesehen habe im Kino, war Dark Phoenix, also der aktuelle X-Men-Film, wo ja Sophie Turner die Hauptrolle spielt, also die Sansa aus Game of Thrones. Und der ganze Film wird halt um sie jetzt drumherum gestrickt. Also du siehst es geht halt gar nicht mehr so um die X-Men meistens im Kollektiv, sondern halt sie schon hervorgehoben. Ich weiß nicht, die anderen vorher, Apocalypse und was gab's da noch, Zukunft ist Vergangenheit und keine Ahnung. Ich finde, die sind alle so Einheitsbrei, die X-Men-Filme. Also ich finde, die sind halt nichts Besonderes, die sind alle so ein auch nur Durchschnitt, natürlich super Unterhaltung, alles klar, aber wenn du einen gesehen hast, hast du halt alles gesehen. Also. Und ich finde aber, dass eigentlich theoretisch die X-Men so viel Grundlage bieten würden, da so viel auch, ich sag mal, für erwachsene Geschichten zu machen. Also Logan war ja auch, ich sag mal, ein bisschen anspruchsvoller als die anderen Filme und war halt auch dementsprechend besser, also meiner Meinung nach zumindest. Ja. Und die anderen sind halt so, ja, also Popcorn-Kino, aber trotzdem nicht mal die Qualität, die ganze Marvel-Filme von Disney haben. Finde ich.
Ja.
Hast du die ganzen X-Men-Filme gesehen davor?
Also so die alten, die finde ich ganz gut hier, X-Men 1 und 2, aber die können jetzt heute so mit den anderen Filmen nicht mehr mithalten.
Ja, und, das stimmt, die sind schlecht gealtert, muss man sagen.
Und die neueren, das mit diesen Vergangenheitsreisen und so, finde ich ja auch ganz witzig und gut gemacht.
Der ging ja auch noch, aber dann Apocalypse war halt eine mittlere Katastrophe.
Ja, das war so lala, genau. Ja, ansonsten, was habe ich geschaut jetzt? Alita Battle Angel.
Verrat mal nicht zu viel, ich habe den nämlich noch nicht gesehen.
Ja, okay, das ist ja vom Regisseur Robert Rodriguez. Der ist ja auch so ein, das ist wie seine Vita, ne? Auf der einen Seite Sin City, Planet Terror und Machete, ne? Und auf der anderen Seite macht er so Filme wie Spy Kids, Mission 3D oder Spy Kids, ne? Also die Spy Kids Trilogie. Ja, ja. Ne? Und so.
Ja, irgendwo mit irgendwas musst du halt auch Geld verdienen.
Ja, genau. Und das ist eben auch so. Also auf der einen Seite, wenn du so guckst, so harte Filme wie From Dusk Till Dawn, die ab 18 sind. Und auf der anderen Seite.
Ja, Kinder, aber da hat er doch nur einen Teil von gemacht, oder? Nee, ist noch nicht komplett von ihm.
Nee, From Dusk Till Dawn ist komplett von ihm.
Ja, da hat aber doch trotzdem Quentin Tarantino seine Finger mit dem Spiel gehabt.
Der hat das Drehbuch geschrieben.
Der spielt, genau.
Genau. Ja, gut, das ist ja wie bei Sin City, auf jeden Fall, ne, klar. Die zwei, die haben sich wahrscheinlich ergänzt so ein bisschen, kann schon sein. Nee, ich wollte nur darauf hinaus, dass Alita Battle Angel auch genau so ein Mix ist. Auf der einen Seite kann das wirklich ein Kinderfilm sein, weil der so ein bisschen naiv ist und so. Auf der anderen Seite fliegen da nur die Körperteile nur so rum, ne. Also sehr brutal auf der einen Seite, aber trotzdem so eher doch für Kinder gemacht auf der anderen. Ist ja auch, das war ja auch das Wunschprojekt mehr oder weniger von James Cameron, ne? Der hat ja das Drehbuch geschrieben und auch den Film auch produziert. Und er wollte den ja schon ewig auf die Leinwand bringen und auch selber Regie eigentlich führen. Aber schafft er ja nicht, wegen Avatar. Ne? Und da hat er es halt Dings gegeben, Robert Rodriguez.
Frag mich, was der eigentlich noch alles immer als Ausrede nehmen will bei Avatar. der dreht das Ding seit 10 Jahren gefühlt.
Ja.
Ich glaube, übernächstes Jahr soll er dann ja nun endlich wirklich mal rauskommen, Avatar.
Naja, man kann auf jeden Fall gespannt sein.
Ja, und Alita Battle Angel war ja ein Anime aus den Anfang der 90ern, glaube ich.
Ja.
Da wollte ich den sogar eigentlich mal vorher gucken, da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Aber auf jeden Fall, Alita Battle Angel sieht richtig, richtig gut aus. Deswegen habe ich gewartet, bis ich mir mal die 4K Blu-ray davon hole und mir den dann angucke. Weil den wollte ich mir im Flugzeug eben nicht angucken.
Ja.
Es gibt halt Filme, die guckst du dir nicht freiwillig auf so einem 7 Zoll mit chinesischen Untertiteln an.
Nee.
Das ist dann nicht so geil. Das ist auch so ein Ding, da muss ich wirklich jetzt mal dazwischen reden. Im Flugzeug ist das furchtbar, wenn ich um mich rumgucke und die ganzen Menschen auf diesen Bildschirm umhertatschen die ganze Zeit, die gucken sich einen Film an, beziehungsweise wählen den sich aus, dann gucken die den 10 Minuten, den nächsten. Dann wird da mal irgendwas geguckt, dann 20 Minuten das, den nächsten. Dann werde ich wahnsinnig. Das ist genau das gleiche, als ob einem Kino neben dir einer sitzt mit dem Handy.
Na, das geht gar nicht, nee. Ja, ja.
Nee, ist furchtbar.
Ja, Flugzeug ist auch eine schlechte Atmosphäre, finde ich.
Ja, das ist auch nicht dafür gedacht, du sollst dich hier nur irgendwie ein bisschen ablenken.
Ja, genau. Besser als wenn sie vor Panik durch die Gänge rennen, sage ich immer, ne? Dann lieber mal ein Film geguckt.
Ja.
Spaßtablettchen rein, so wie du das sonst auch mal machst.
Ja, genau.
Nur nein, das war natürlich ein Witz. Das war ein Witz, genau. Also nicht, dass jemand auf falsche Gedanken kommt. Films are our only drugs.
Ja. Ich komme jetzt zum nächsten Film. Und zwar habe ich noch gesehen Aladdin, also die Neuverfilmung, das Remake.
Ja, da habe ich ein bisschen Angst davor, wenn ich mir das Poster angucke.
Warum?
Mit Will Smith ist das doch, oder? Als Aladdin.
Ach ja, aber der macht das gar nicht schlecht. Also den finde ich eigentlich ganz okay. Ja, der passt in die Rolle rein, den kannst du halt nicht ernst nehmen. Na, jetzt mal ganz ehrlich, also ich gucke mir lieber einen Will Smith in der Rolle an, als dass er hier, wie hieß das, wo der mit seinem Sohn zusammen gespielt hat? Mit Planet Earth? Nee.
After Earth oder so.
After Earth, genau. Ja, nee, das muss ja auch nicht sein.
Nee.
Aber auf jeden Fall Aladdin, das Remake, genau die gleiche Geschichte. Bisschen erweitert um ein bisschen feministische Ansichten. Also die Prinzessin kriegt ein bisschen mehr Screentime. Die kriegt ein bisschen mehr Verantwortung, sag ich mal, in dem Film. Also sie muss sich ein bisschen behaupten selber und hat halt mehr Ansichten und sie will halt frei sein und sie will nicht den heiraten, den sie heiraten soll und sowas. Also die machen das Ganze ein bisschen moderner.
Also schon direkt verboten in Saudi-Arabien.
Ja, wahrscheinlich läuft er da gar nicht, genau. Oder ist gekürzt auf 37 Minuten, das kann natürlich auch sein.
auf 37. Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, richtig. Warum ist dieser Film eigentlich nur so kurz? Der läuft überall nur so lang. Ah ja, alles klar. aber auf jeden Fall, der ist witzig, also der gerade mit Will Smith als Genie. Technisch natürlich riesengroß, also das ist echt stark, vor allem mit den Choreografien, wenn die tanzen und sowas, mit der Parade, wenn die in diese Stadt reinkommen. Und ja, kannst du auf jeden Fall angucken. Also finde ich schon einen der besseren Remakes, also zumindest besser als jetzt Dschungelbuch, das fand ich ein bisschen egaler und Schön und das Biest auch. Aber Aladdin ist für mich auch wichtiger als Dschungelbuch und Schön und das Biest. König der Löwen fand ich noch ein bisschen besser. Mhm. Aber wir kommen gleich noch zu Dumbo und da komme ich dann genau zum Gegenteil.
Okay. Ja, ich habe jetzt als nächstes dann noch Joker geguckt.
Können wir da dann zusammen dazu kommen, vielleicht als letzten?
Na klar.
Da können wir beide ja wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber erzählen.
Ja, okay. Dann habe ich hier jetzt noch Hellboy geguckt. Und zwar,
den neuen?
Genau, den neuen. Und ja, der hat gute Effekte, aber ansonsten, ich habe ihm jetzt 2 von 5 Sternen gegeben. Der hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich dachte, der wäre ja wieder mit dem Schauspieler, mit dem ursprünglich hat. Wie hieß der nochmal? Mensch. Ah, jetzt hast du mich natürlich kalt erwischt. Ron Perlman, genau. Da dachte ich, dass der wäre mit dem.
Der einzige Mann, den sie nicht für schminken mussten.
Und ich dachte auch, Dings hat wieder Regie geführt, Guillermo del Toro, dem war aber
gar nicht. Nee, das ist auch ein Remake, glaube ich. Also das ist eine komplett andere Storyline.
Ah, ja. Finde ich ein bisschen schade, weil die
Ich weiß auch nicht, warum man einen Film komplett rebooten muss, der gerade 10 Jahre alt ist.
Ja, eben.
Das also das ist so ein Quatsch.
Quatsch. Und gerade die Goldene Armee, also den zweiten Teil, den fand ich besonders gut. So Fantasy-mäßig, weil auf der einen Seite hast du diesen, hier Hellboy, hier, der schlägt mit einem Schlag, hier haut er dir die Wandstückchen raus. Und auf der anderen Seite, und ist aber halt so total, also unkoordiniert in seinen ganzen Bewegungen und sowas, ne? Und total trottelig. Und auf der anderen Seite hast du halt diesen Elfenkönig hier, wenn er ein Blättchen mal vom Wind in sein Gesicht weht, kriegt er gleich Nasenbluten und hat aber die übelsten Moves drauf und die beiden kämpfen gegeneinander, das fand ich ganz cool. Ja. Ansonsten, ja, von wem ist jetzt der neueste Hellboy? Ach, da muss ich jetzt mal wieder mal schauen. Mist, da hätte ich jetzt natürlich gleich mal vorher gucken können.
Ja, wieder schlecht vorbereitet.
Ja, also ja. Ah, Mist, Fortsetzung und Reboot steht hier. Hellboy, Blut und Eisen, nee.
Ach, so kriegt man natürlich auch eine knappe Stunde zusammen.
Ja, eine knappe Stunde Gemütlichkeit kriegt man so zusammen, genau.
Ja.
Neil Marshall ist der Regisseur. Hellboy Call of Darkness heißt der neueste Film.
Der sagt mir überhaupt nichts, Neil Marshall.
Ich guck gerade mal.
Was hat er vorher gemacht? Musikvideos und Werbesendungen.
Dog Soldiers, Centurion, Westworld, das kennst du ja, ne? Hat er eine Folge mal?
Die Serie. Na, okay.
Ansonsten kennt man den eher nicht. Ja, der Film finde ich nicht so gut, lohnt sich nicht. Natürlich für die eingefleischten Hellboy-Fans, die werden den sich wahrscheinlich trotzdem angucken.
Ich fand das aber echt schade, weil ich habe den Trailer damals gesehen im Kino und der sah halt richtig gut aus. Dann habe ich mich übelst auf den Film gefreut.
Der sieht auch gut
aus. Und
dann
kam der raus und dann ist der so zerrissen worden. Da habe ich schon gedacht, na, was, vielleicht bis der mal auf Netflix oder Prime oder so ist.
Ja, naja, aber manchmal so diese Kritiken, das ist ja wie, da kannst du auch manchmal nicht da viel davon halten, musst du halt wirklich mal geguckt haben, eigentlich.
Aber dafür haben wir ja Letterboxd und wir folgen ja Leuten, beziehungsweise uns folgen ja Leute, wo wir schon ungefähr einen ähnlichen Filmgeschmack hinbekommen, die auch Filme ähnlich finden wie wir, zumindest wo man sich darüber austauschen kann.
Ja.
Und wo man sich dann schon ungefähr ein bisschen einschränken kann bei der Meinung, okay, die nehmen wir eher ernst als jetzt eine 7,5, die es auf IMDb kriegt vielleicht oder sowas.
Mhm.
Also da können wir uns schon eher drauf verlassen, finde
ich. Genau, also mal, um es mal vorwegzunehmen, The Man Who Saved the World, der hat zum Beispiel auf IMDb 4,5 Sterne. Also mehr möchte ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Aber da kommen wir nachher noch dazu in unserer Hausaufgabe.
Ja. bist du soweit? Also kann ich weitermachen?
Ja.
Der nächste, den ich dann gesehen habe, jetzt sind wir schon beim Rückflug, das war Spider-Man Far From Home. Der neue Spider-Man.
Und
ich habe mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Also ich hätte lieber daheim gucken sollen, großer Fernseher und bessere Auflösung, weil der war echt schon, ich fand den echt ziemlich geil. Das war, glaube ich, sogar der erste Marvel-Film seit langem, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht ins Kino. Da habe ich mich so ein bisschen vorgesträubt, weil ich hatte Endgame gesehen und da war ich dann so ein bisschen, war ich dann durch mit. Da habe ich dann gesagt, hier muss erstmal nichts kommen. Und dann kam ja Spider-Man Far From Home, der quasi so am Ende ansetzt wieder und dann die dritte Phase vom MCU jetzt abschließt. Das war jetzt der letzte Film. Und der geht jetzt auf Klassenfahrt. Und da geht es dann eben los, dass da so gewisse Monster oder so, wie kann man das sagen, so Wesen quasi da angreifen und er dann jetzt anfängt dagegen sich zu wehren, beziehungsweise dann auch so ein bisschen sich selber schützen muss, dass ja seine Identität nicht rauskommt und die Klasse ja nicht mitbekommen darf, dass er Spider-Man ist und warum ist Spider-Man jetzt auf einmal in Italien und so. Möchte ich jetzt aber auch gar nicht so viel von erzählen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, lohnt sich natürlich. Also Marvel ist für mich immer noch ein Garant dafür, dass du Unterhaltung kriegst. Aber das ist halt das Gleiche wie die anderen davor auch. Also auf der Seite bin ich jetzt halt nicht so böse drum, dass ich es nicht im Kino gesehen habe. Aber wie gesagt, eine schöne Inszenierung daheim mit einem ordentlichen Fernseher und einer ordentlichen Bildqualität wäre mir dann halt doch lieber gewesen. Weil es halt doch viel aufs Optische geht. und auch extrem, extrem viel Kampf dabei ist, was ich im letzten Spider-Man nicht so hatte. Da ging es ja doch schon eher um seine Origin-Story und um das Mädchen und den Vater.
Ja.
Und da ist jetzt ein bisschen mehr Kampf drin jetzt und ja.
Ja.
Und, aber auch mehr Interaktion mit dem mit den Avengers.
Ah ja.
Also zumindest mit Nick Fury.
Nick genau. Fury, der war nochmal wer?
Ach, das ist der mit der Augenklappe, ja, Samuel genau. L. Jackson.
Hm, okay. Und wer spielt den Bösewicht?
Das ist Jake Gyllenhaal.
Boah, geil. Echt cool. Also den muss ich mir mal angucken. Spielt er gut da, ja, oder?
Ja, solide zumindest. Also er kriegt jetzt nicht so viel Plattform, dass er sich da jetzt besonders auszeichnen kann. Also du darfst jetzt keinen Heath Ledger erwarten da.
Ja, das hat er jetzt mal, das hat er mal schnell für die Kohle gemacht sozusagen.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Okay. So, dann habe ich noch geguckt, El Camino, a Breaking Bad Movie, hast du auch schon gesehen?
Nein, den habe ich noch nicht gesehen, nee. Wie gesagt, da war ich im Urlaub und danach bin ich noch nicht dazu gekommen, so viel auf Netflix zu schauen.
Das ist ja.
Hat er dir denn gefallen?
Der hat mir gut gefallen. Der ist ja direkt von Vince Gilligan. Der hat auch Regie geführt. Der hat ja sonst immer mal ab und zu Regie geführt, ne, bei Breaking Bad und sonst immer viel vom Drehbuch mitgeschrieben. Genau, da geht es halt um so ein bisschen die Geschichte von dem Jesse nach der letzten Folge von Breaking Bad. Ne, wie es da weitergeht.
Ja. Also muss man sich das Ende eigentlich nochmal angucken, dass das einem nochmal so ein bisschen ins Gewissen gerufen wird?
Ja.
Weil das ist ja doch schon ein paar Jahre her.
Ja, kann man machen. Es kommen aber auch Rückblicke.
Ah, immer. Okay. No? Dann macht's schon einfach.
Genau. Mal gucken, habe ich dazu irgendwas geschrieben? Nö. Ist halt wie so eine Folge Breaking Bad. Eine von den spannenderen, ne? Also. Okay. Ja, also das ist schon okay, auf jeden Fall. Kann man sich angucken.
Also es ist eher so ein Gimmick, sage ich mal, von den Serienmachern, die so sagen, ach, jetzt machen wir nochmal einen schönen Abschluss hinten dran.
Ja, genau. Naja, klar, also gut. Ich meine hier, Walter White, der fehlt natürlich. Bisschen schade, aber ist halt so. Ne? Geht ja nie anders.
Ja. Ich finde das aber gut so. Also man muss es jetzt nicht totspielen. Also,
nee.
Wenn das so ein schöner Fanservice ist, dann reicht das ja vollkommen.
Na klar.
Ja. Ich habe noch gesehen Yesterday. Das ist jetzt schon wieder der nächste Musikfilm dieses Jahr. Also nach Bohemian Rhapsody und nach dem Elton John Film ist das jetzt der dritte Film, wie gesagt, über die Beatles diesmal. Und vielleicht hast du ja den Trailer schon mal davon gesehen. Da geht es darum, dass es ein Musiker, indischstämmiger Musiker, zumindest optisch indischstämmig, in England, der erfolglos ist, spielt aber auf kleineren Festivals, aber da halt immer nur so in so kleinen Zelten nebenbei, so zur Kinderbespaßung. Also ist halt total unfamous. Und der hat einen Unfall, also wird von einem Bus angefahren und wacht dann aus dem Koma auf. Und es gibt die Beatles nicht. Also die ganzen Leute um ihn rum kennen eben die Beatles nicht. Und er ist der Einzige, der sich nun an alle Lieder erinnern kann.
Ja.
Und die Beatles an sich kennt. Ja, und er spielt dann halt so Yesterday vor. Und seine Kumpel so, was ist denn das für ein geiles Lied? Wann hast du das Ding geschrieben? Ja, das habe ich nicht geschrieben. Das ist von, hier John Lennon und Paul McCartney. Hey, du musst jetzt nicht so angeben, dass du jetzt so ein Musiknerd bist. Die kennen wir alle nicht. Und dann denkt er halt, dass er da verarscht wird. Und die kennen dann halt wirklich die Beatles nicht. Also die gibt es quasi in der Welt nicht mehr. Und und dann geht das halt immer so ein bisschen weiter. Und natürlich sieht er dann die große Idee, okay, ich bringe jetzt halt alle Beatles-Lieder raus. Und er schreibt die halt dann wieder so auf und versucht sich so an alle haarklein zu erinnern. Und natürlich wird er berühmt damit. Und da kommt dann auch noch Ed Sheeran mit rein und er muss gegen Ed Sheeran dann so Songschreiber-Duelle, wer ist der bessere Songschreiber? Und er schreibt dann halt, keine Ahnung, einfach mal Let It Be in 2 Minuten, in Anführungsstrichen. Okay. Und alle so, ja, klar, natürlich der größte Songschreiber aller Zeiten und so. Das ist schon ganz witzig. Aber ich muss sagen, an die Qualität von Bohemian Rhapsody oder Rocketman kommt es nicht ran. Das ist jetzt eher so eine schöne Rom-Com, die du wirklich so nachmittags mal gucken kannst, die aber ganz witzig ist und nicht ganz so stereotypisch ist. Also da sind schon ganz nette Ideen dabei. Ich habe immerhin 3,5 von 5 Sternen gegeben. Was für so eine Rom-Com oder Komödie eigentlich schon ganz gut ist. Da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Gerade wenn du die Musik von den Beatles sowieso magst, dann kannst du dir das angucken. Aber wer mag die Beatles auch nicht?
Ja. Okay. Was habe ich jetzt geschaut? Ah, hier. All About Me. Tino, sagt dir das was?
Alles über dich.
Ja, das ist der englische Titel von Der Junge muss an die frische Luft.
Ach so.
Oh. Und wenn das
dein,
so
dein
schon
deutscher anfängt, Lieblingsfilm 2019.
Naja, nee, also so ist ja nicht. Ich meide ja deutsche Filme, das weißt du ja, Tino, weil mir die nicht gefallen. Ne? Aber da habe ich gedacht, weil dir so gut gefallen hat, habe ich gedacht, na komm, da setzen wir auf die Liste drauf. Und der ist dann auch gekommen. Aber ich habe es auch auf Letterboxd habe ich es auch so geschrieben. Es ist wirklich, nach 15 Minuten nichts passiert ist, was mir nicht auch bei einem Spaziergang durch die Stadt hätte passieren können, habe ich den Film ausgemacht und bin in der Stadt spazieren gegangen. Ja. Und ich habe noch drunter geschrieben, ich verstehe deutsche Filmemacher nicht, weil ich verstehe es wirklich nicht. Wie kann man denn ein Medium, was so dafür prädestiniert ist, mal die Fantasie spielen zu lassen, ne? Wie kann man das nur so benutzen, dass es wirklich haargenau immer versucht, die Realität so genau wie möglich abzubilden? Also anstatt
ja, aber darum geht's doch. Ja, darum geht's doch in der Biografie. Ja, was soll er sich denn einfallen lassen?
Irgendwie. Naja, da muss man doch trotzdem mal ein bisschen.
Der Film lebt doch komplett allein von dem Schauspiel von dem Jungen. Das habe ich dir doch aber erklärt. Und dann kannst du den ja nicht nach 15 Minuten, ich meine, das ist deine Entscheidung, wenn er dir nicht gefallen hat oder wenn du deine Zeit zu schade findest dafür, machst du ihn halt aus, ist ja okay.
Ja.
Aber ich kann halt nach 15 Minuten könnte ich das noch nicht sagen. Also das kommt halt immer erst im Laufe des Films raus, weil ist ja jetzt kein Spoiler, die Mutter stirbt dann und der Junge heitert halt ein bisschen so die Familie auf. Und das ist halt, da geht es nicht darum, dass das groß inszeniert wird, da geht es halt eher darum, diese kleine Geschichte halt zu erzählen. Und für den deutschen Film, so wie wir es immer gesagt haben, ist es halt gut. Also ist es wirklich, zumindest jetzt, es ist nicht stinklangweilig und es ist nichts von Schweighöfer oder von Schweiger, was der ganzen Sache schon mal Minimum 2 Sterne extra bringt. Und von daher finde ich das voll okay.
Ja.
Also wahrscheinlich wäre ein Hollywood-Film mit dem Thema anders gelaufen. Aber ich finde den jetzt nicht so, dass man den jetzt extrem schlecht machen müsste.
Nee. Das ist ja auch viel das Problem. Ist ja klar, das Budget immer, ne? Und meistens auch.
Aber was brauchst du denn da viel Budget? Das kannst du als Theaterstück abspielen, das Ding.
Zum Beispiel, ja. Aber naja. Und ich kenne es ja auch von meinen Arbeiten am Set in und um München. Auch selbst die großen Produktionen, ne, also die haben zwar dann eine ordentliche Arri-Kamera, ne, aber eben auch nur eine, ne? Und dann hält man da halt mal drauf eine Minute lang, ne? Wie zum Beispiel auch bei Der Junge muss an die frische Luft, wo die halt da sitzen und sich über das Haus unterhalten, was sie gekauft haben oder was sie kaufen wollten, ne?
Das stimmt allerdings. Also ich habe letztens irgendwo mal gehört oder gelesen, dass normalerweise in einem Kinofilm, also aus Amerika zumindest, aller spätestens alle 11 Sekunden geschnitten wird.
Genau.
Aber das ist wirklich dann auch schon aller spätestens. Da gibt es halt so lange Shots nicht. Und absolut. Die meisten Menschen sind auch nicht dafür, also die sind das gar nicht mehr gewohnt, so lange Filme zu gucken. Und deswegen sperre ich mich immer noch so ein bisschen dagegen, 2001 Odyssee im Weltraum zu gucken. Weil ich immer wieder lese, dass der halt für die jetzige Sehgewohnheit extrem schwierig ist. Und ich möchte mir den eigentlich nicht versauen.
Ja. Ja.
Aber zurück zu Der Junge muss an die frische.
Nee, naja, ich meine, auf der anderen Seite gibt es ja auch so One-Shots hier, wie zum Beispiel Children of Men oder diese Art von Filmen.
Ja.
Das ist ja auch schon, das ist ja trotzdem auch was anderes. Das ist ja nur in einem Stück gefilmt, aber da hat sich halt jemand Gedanken drüber gemacht, ne? sag ich mal. Also was da alles passiert, das ist nicht langweilig.
Das klingt jetzt so, als ob sich da bei der jungen Mutter in die frische Luft niemand Gedanken gemacht hätte.
Naja, nee, also ich rede ja nicht von der Story oder so. Ne? Ich denke nur, okay, ja. Ne, der Kameramann wird sich gedacht haben, alles klar, zack. Der, wer ist das? Julius Weg auf, ne? Spielt den, oder? Den kleinen?
Ne? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass der nie wieder groß was dreht, weil der jetzt eigentlich so in diese Schiene reingedrückt ist.
Hm. Naja, es ist eben, ich finde, naja, wie gesagt, also klar, naja, wie gesagt, also muss man mögen, diese Art, diese Stil des deutschen Films muss man schon mögen, finde ich. Ja.
Das stimmt. Aber dann kriegst du, wenn du dich darauf einlassen kannst oder wenn dir das generell an sich jetzt nicht komplett abstoßend ist, kannst du auf jeden Fall damit viel Spaß haben. Also ja. Finde ich den echt nicht schlecht.
Genau.
Wo du eben schon bei One-Shot-Film warst, ich hatte dir, glaube ich, geschrieben, dass ja jetzt dieses Jahr dieser 1917 rauskommt. Der Kriegsfilm von Sam Mendes.
Ja, ja.
Der ist ja auch, oder soll zumindest wirken, wie ein kompletter One-Shot.
Mhm.
Also der geht 2 Stunden, aber soll eben als Kriegsfilm, als One-Shot wirken.
Ja.
Das klingt schon ziemlich geil. Also ich habe ein bisschen was von den Dreharbeiten bis jetzt gesehen. Das sah schon ziemlich krass aus.
Ja.
Da bin ich echt gespannt drauf.
Ja, auf jeden
Produzent
Fall.
Produzent Steven Spielberg, da kannst du gespannt sein.
Mein Lieblingsmärchenonkel. Und da fällt mir noch ein, Dings ist ja der absolute Schnittkönig hier, Christopher Nolan. Oder?
Ja.
Mit hier, wie heißt das? Insomnia? Nee, Inception, ne? Oder
Inception,
Oder The Dark Knight. Da denkst du ja, Alter, was bauen die denn für Kulissen auf? Und aber zack, eine Sekunde. Und dann ist wieder weg. Ja. Und du siehst nie wieder die Einstellung im Film. Das ist krass. Ja, okay. Ja, was habe ich denn noch geschaut? Achso, oder willst du noch was dazu
sagen?
Ja, stimmt.
Ich bin dran. Genau. Dann habe ich Joker gesehen, aber da kommen wir gleich dazu. Und danach habe ich Harry Potter 1 geguckt und ja. Der Stein der Weisen.
Weil du hast ja als letztes schon was gesagt, ne? Oder?
Dass wir Harry Potter jetzt wieder anfangen.
Ja.
Oder was meinst du? Ja.
Nee, also du hast auch davor, ich hatte All About Me und dann hast du gesagt, ach nee, Quatsch, nee, das war davor mit diesem, oder? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander.
Ja, du wirst aber auch nicht jünger.
Nee, genau.
Wie gesagt, Harry Potter 1, also der Stein der Weisen. Da hatte ich dir ja letztes Jahr diese Blu-ray-Box geschenkt.
Ja.
Weil ich ja quasi umgestiegen bin auf die 4K-Geschichte. Und weil es jetzt so auf Weihnachten zugeht, beziehungsweise weil es halt daheim ein bisschen gemütlicher wird, hab mal Harry Potter angemacht und Kerzen und so. Und das ist dann immer ganz mummelig, wenn man sich die ganzen Harry Potter Filme nochmal angucken kann dann. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Film ist jetzt 18 Jahre alt und er ist nicht gut gealtert. Das sieht wirklich ganz, ganz furchtbar aus. Also wenn die so auf den Besen fliegen oder so, das könnte ein Fernsehfilm sein. Also das CGI ist wirklich furchtbar. Das wirkt ganz, ganz, ganz schlimm. Das wird zum Ende hin natürlich besser, weil dann das Budget einfach größer geworden ist. Aber so der Stein der Weisen, da musst du dich teilweise schon durchkämpfen. Also was jetzt nicht gerade irgendwie jetzt mit Maske oder so gemacht wird, wie bei diesen Zwergen und Kobolden, die da rumlaufen, sondern wie gesagt, das Besenfliegen oder der dreiköpfige Hund, das sieht schon nicht gut aus. Also es ist wirklich furchtbar. Aber da muss man erstmal durch. Ja, was hast du noch gesehen?
Shazam. Mit Ausrufezeichen.
Ah, okay. Ja, bin ich auch gespannt drauf.
Ja, der ist ja komplett an mir vorbei. Also auch eine DC-Produktion, ne? Ich glaube, so genau. Zwischen Aquaman irgendwie oder davor oder danach. Ne? Irgendwie
danach. Danach. Das war, glaube ich, die letzte DC-Produktion.
Ah ja, ja.
Also die aktuellste. Wenn man jetzt Joker rausnimmt, aber...
Ja.
Ja.
Hat mir gut gefallen. Da geht es halt um so einen Jungen, der... eben so Superkräfte kriegt, aber halt irgendwie nur notgedrungen, weil das Böse ist im Vormarsch, ne? Und der letzte Zauberer der Welt, der muss halt irgendwie seine Kräfte weitergeben. Und es gibt leider keinen besseren Kandidaten als ihn gerade zur Zeit. Und immer wenn er halt Shazam ruft, dann verwandelt er sich in einen Erwachsenen von Zachary Levi gespielt. Und der, ja, der muss dann halt die Welt retten irgendwie. Aber der ist halt, der sieht halt so aus, als wäre er schon Mitte 30, ne? Aber verhält sich natürlich so wie ein 12-Jähriger oder 14-Jähriger. Und das ist ganz witzig gemacht, auf jeden Fall. Ist sehr,
wie hier Big mit Tom Hanks.
Ja, ja. Ist sehr, sehr unblutig für einen DC-Film und ist auch nicht so psychomäßig, sag ich mal. Also hat nicht so tiefe Charakterstudien, aber ist sehr witzig inszeniert und nimmt auch dann eben das Genre selbst nicht so ernst. Ja, genau. Also ich habe 3,5 Sterne gegeben, ne? Und hat mir, also für ein ganzes Herz hat es nicht gereicht auf Letterboxd, aber für ein halbes auf jeden Fall. Aber das kann ich ja nicht vergeben. Genau.
Ja. Was habe ich noch gesehen? Wir haben Zombieland nochmal geschaut, weil wir auch den Trailer gesehen haben vom zweiten Teil. Und haben gedacht, ach, wir müssen den ersten jetzt nochmal gucken. Den gibt es auf Netflix. Wer es nicht kennt, also das ist auch eine Dystopie, wo halt die Zombies quasi die Erde übernommen haben, beziehungsweise den größten Teil der USA erstmal. Wie immer spielt sich das meistens in den USA ab. Aber diese Zombie-Apokalypse ist eben nicht so, wie sie sonst immer ist, sondern es ist jetzt einfach ein bisschen als Komödie gemacht. Das ist kein Horrorfilm. Und was ganz prägend ist, sind immer diese Regeln, die immer angezeigt werden. Also Regel, bleib fit oder Regel, immer zweimal schießen oder sowas. Und es fällt mir der Name von dem Hauptdarsteller nicht ein. Das ist der, der den Lex Luthor gespielt hat.
Jesse Eisenberg.
Nee, oder? Ja, genau. Na? Ja. Genau der. Ja, ja, der immer die gleiche Person spielt. Und
American Ultra war doch geil. Da war cool.
Ja, das fand ich auch ganz cool, aber das war auch eher so Indie Low Budget, oder?
Und das sieht eben nicht so aus. Das sieht nicht so aus, wie der Junge muss an die frische Luft. Aber jetzt höre ich auf, komm, jetzt.
Du kannst dich da echt gerne drüber aufregen, aber das ist halt komplett ein anderes Genre und andere Art.
Ja.
Wir kommen dann später nochmal dazu bei meinem Film, den ich gucken durfte, was hier Low Budget ist.
Ja.
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 Genau.
Aber selbst da, Tino,
Nein. Zurück zu Zombieland jetzt. Genau, und auf jeden Fall, er will halt irgendwie quer durch die USA. Weil er, ich weiß nicht, ob der heim will oder in einer von diesen Zufluchtsstätten, aber das ist auch vollkommen egal. Und er gabelt halt zwischendrin, jetzt fällt mir sein Name auch nicht ein.
Oh. Woody Harrelson.
Ja, der Typ, der Larry Flint gespielt hat, genau. Den gabelt er auf und das ist halt so ein Outlaw, der so cooler ist als alles andere. Und die müssen halt gegen Zombies kämpfen und dann gabeln sie noch Emma Stone auf und hier die Little Miss Sunshine. Und die fahren dann halt in so einen Freizeitpark und das ist halt total absurd. Das nimmt halt dann alle Zombie-Filme so ein bisschen auf die Schippe. Aber ist halt super witzig. Und extrem kurzweilig, also ich gucke den immer wieder gern.
Also mein Lieblings ist ja mit Simon Pegg der, ne? Wie heißt der nochmal? Shaun of the Dead?
Shaun of the Dead, ja, den finde ich sogar noch ein bisschen witziger. Aber ja. Zombieland ist halt auch ganz cool. Die kannst du nicht so ganz miteinander vergleichen. Nee. Also so ein, aber Shaun of the Dead ist auch mein Favorit von den drei Cornetto-Filmen.
Ja, das ist schwierig. Auf den ersten Gedanken ja, aber die anderen zwei, die sind genauso cool, finde ich. The World's End.
Ja, ich finde, der dritte stinkt ein bisschen ab.
Was, The World's End, der hat mich so überrascht, damit hätte ich niemals gerechnet, wie cool der
wird. Bei mir war es genau andersrum. Also ich war total fixiert darauf, dass ich den unbedingt gucken wollte. Dann habe ich den gesehen und dann fand ich den relativ egal.
Und der zweite, der geht so ein bisschen unter Hot Fuzz, finde ich. Obwohl der genauso gut ist, eigentlich, wie die anderen beiden.
Ja, Hot Fuzz ist so ein bisschen unterbewertet.
Ja, eigentlich schade. Ja. Na gut. So, Parasite habe ich geguckt.
Ne? Ja, erzähl mir darüber auch bitte nicht so viel. Und man soll ja generell nicht so viel darüber erzählen, habe ich
gedacht. Nee, da wirst du wahrscheinlich auch nicht viel drüber erfahren, außer wenn du es irgendwo lesen willst, weil der Film, der läuft ja auch nur in 2 Kinos, ist ja nur gelaufen in Deutschland wahrscheinlich.
Ja, und gefühlt, ja. Ja. Also selbst in den kleinen Arthouse-Kinos und so hier ist er nicht gelaufen.
Genau.
Da kannst du dir zwar irgendwelche Reisereportagen aus hier Kambodscha angucken oder irgendwelche Leute, die barfuß über die Alpen sind, aber nee, Parasite kam nicht.
Ja, komischerweise, obwohl der Film, ne, dieses Jahr Goldene Palme hat er gewonnen.
Ja. Und ne, das, Bong Joon-ho. Das hatte ich auch so das Gefühl, dass das so ein bisschen sein Schicksal war. Also der Film hatte die Goldene Palme gewonnen und war aber zu wenig bekannt für die großen Kinos, damit die halt Leute ranziehen, aber wiederum zu gehypt für die kleinen Kinos, weil die dann an die Kopien einfach nicht rangekommen sind.
Ah ja, das kann schon sein.
Das könnte schon sein, ja.
Ja, genau, dann hier Bong Joon-ho, ne? Also einer meiner Lieblingsregisseure, kennt man ja unter anderem The Host, Mother, der bekannteste Film ist der Snowpiercer, hat er mal in Hollywood gemacht. Ja. Und Okja, ja. Genau, ja, warum er jetzt gerade für Parasite die Goldene Palme gewonnen hat, weiß ich nicht so genau. Also die anderen Filme hätten es vielleicht sogar auch eine verdient, außer, naja gut, schwierig, kann man nicht so abschätzen.
Ja, Okja nicht, ist richtig.
Naja, nee, also gerade...
Ich weiß, dass Okja einer deiner Favorites ist.
Gerade Okja, naja gut, aber wie gesagt...
da haben wir uns schon mal in einer alten Folge drüber unterhalten, über Okja.
Genau.
Ich glaube, das war sogar direkt die zweite oder dritte Folge, da musste ich den ja gucken, auf deinen Rat hin.
Ja, das kann schon sein.
Da hätte ich ja das Podcast-Projekt beinahe direkt wieder eingestampft.
Also wer Okja noch nicht kennt...
Das war dein, der Junge muss an die frische Luft.
Also wer Okja noch nicht kennt, na gut, also Tino, wenn dir Okja nicht gefällt, da wirst du auch Parasite hassen. Ne? Oder da wirst du wahrscheinlich auch der Host nicht mögen oder Mother. Na gut,
das glaube ich nicht.
Ich weiß ja nicht, wie viele Filme hast du denn von Bong Joon-ho schon geguckt, Tino?
Mother habe ich gesehen, tatsächlich.
Ah ja, und Okja. Der hat dir gut gefallen?
Mother fand ich sehr, sehr gut, ja.
Ja.
Ich hab dir ja gesagt, bei Okja fand ich es nur so blöd, dass der gefühlt Werbung macht nur für die Grünen. Den ganzen Film über. Ah. Das fand ich halt so ein bisschen Beigeschmack, dass ich so eine starke Moralkeule bei Filmen eigentlich nicht mag. Snowpiercer fand ich aber auch gut, wobei man da nicht so richtig mitbekommt, dass das ein asiatischer Regisseur ist.
Also ja, das finde ich
das
auch.
Das war ein ganz, ganz klassischer Hollywood-Film.
Genau.
Aber Parasite möchte ich schon gern gucken. Also da warte ich aufs Blu-ray-Release und dann schaue ich mir den nochmal an.
Also Parasite ist fast so ein bisschen so wie Mother eher, auf so ein bisschen auf einer realeren Ebene. Und da geht es halt um so eine Familie, aber da möchte ich wirklich nicht zu viel verraten, wo der Sohn dann eine Stelle kriegt bei einer superreichen Familie und dadurch vielleicht sogar den Haushalt ein bisschen aufbessern kann von dem Rest der Familie. Die wohnen halt irgendwo ja in dem Keller, verdienen eigentlich ihr Brot, indem sie Pizzakartons falten, ja. Und wie alle anderen Filme, außer vielleicht ausgenommen Snowpiercer, ist es halt wirklich ein Film, wo die Kamera so, so gut ist. Ich habe zum Beispiel geschrieben, da ist einmal die Darstellerin hat einen Pfirsich in der Hand und pustet so, ne? Und wo die pustet, da fliegen halt die Härchen weg und da sieht man richtig so das Sonnenlicht drin reflektieren. Also entweder ist das 1A, hat sich jemand eine Riesenplatte gemacht im CGI-Department, dass das so hinhaut, oder ist es halt wirklich so aufgenommen worden von der Kamera. Ich könnte mir beides vorstellen, weil der Kameramann ist ja eigentlich auch mit derjenige, der sonst auch immer mit bei den Filmen von Bong Joon-ho mit dabei ist. Also das ist wirklich richtig, richtig großes Kino. Der Film ist jetzt nicht mein Liebling vom Regisseur, aber ist trotzdem auf jeden Fall ein Meisterwerk und hat auch die Goldene Palme verdient. Und genau. Ja, also ich habe auf so einem hohen Niveau des Filmemachens habe ich noch nie so laut gelacht. Ja. Normalerweise, okay. Also mein Lieblingshumorfilm ist ja Stiefbrüder. Also da habe ich mich weggeschmissen, ne, vor Lachen. Bei Parasite habe ich mich jetzt nicht weggeschmissen, aber der war so gut. Da habe ich trotzdem richtig laut gelacht im Kino. Das war richtig gut. Kann man nur empfehlen. Okay.
Aber das ist ja, also das geht ja schon in die Richtung, dass da eher so alle Genres ein bisschen bedient werden, oder? Also du kannst den jetzt nicht definieren auf, das ist eine Komödie oder das ist ein Drama oder?
Naja, also ja, das geht schon eher in die Komödie- und Drama-Richtung.
Okay.
Kann man machen. Also der ist jetzt nicht besonders abgedreht oder so. Irgendwie Fantasy-mäßig. Ja, das war ja auch so ein Ding, ne? Also ich sitze da im Kino drin und da kommt dieser Trailer für den Handyfilm da, für den deutschen Handyfilm, ne?
Das perfekte Geheimnis.
Ja, ey, und wir gucken uns nur an und schütteln mit dem Kopf. Und hinter uns sitzen die Leute, oh, den muss ich angucken. Oh.
Und ich denke so, Alter. Und, ich darf da eigentlich so gar nicht so drüber lachen. Jetzt in dieser Woche startet ja jetzt der Film über Last Christmas, über den Song von Wham. Okay. Und ich hab irgendwie so ein dunkles Gefühl, wer da ins Kino gehen muss zu. Das wird mein Mama Mia dieses Jahr, glaube ich. Nach den drei 50 Shades-Filmen vorletztes Jahr und den Mamma Mia-Film letztes Jahr könnte Last Christmas mein diesjähriger Weihnachtsfilm werden.
Aber du bist ja schon abgehärtet.
Ja, also natürlich, wenn du das gesehen hast, dann schockt dich auch Emilia Clarke da nicht mehr über ein Musikvideo, was auf 2 Stunden ausgedehnt wird. Das musst du dir mal vorstellen.
Das will ich mir nicht vorstellen. Aber dafür kannst du ja Better Watch Out dann nachgucken.
Aber weißt du was? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass du den nächstes Jahr nach den Oscars gucken kannst.
Naja, mal schauen. Also ich glaube, ich werde ein bisschen anders taktieren bei den Oscars dieses Jahr. Also das werde ich mir auch noch snacken, die Trophäe. Ich bin ja sonst immer nur bei Cannes, bin ich ja die Nummer 1, ne? Normalerweise auch bei Venedig, aber na gut, dieses Jahr steht es ja schon wieder unentschieden, komischerweise.
Ja, ist immer so. Es ist immer so, Tim.
Ich denke sonst immer, komm, Oscars, ja, Tino, komm.
Die Oscars, so der wichtigste Filmpreis der Welt, aber.
Ja. Aber nur, weil du das irgendwo gelesen hast. Aber ja. wir kommen
auf,
jetzt wieder
auf www.oscars.de.
Tino, was hast du denn noch geguckt?
Ich habe noch gesehen The Secret Life of Pets 2.
Oh. Aber der erste war witzig.
Der erste war wirklich witzig und der zweite ist total zerrissen worden und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, den zu gucken. Weil ich auch schon gedacht habe, was willst du denn da nochmal neu machen oder was willst du denn da groß machen? Und da war es aber auch so, dass der wieder im Flugzeug gelaufen ist und die ganzen Kinder eigentlich nur die ganze Zeit Pets geguckt haben. Und wir uns dann gedacht haben, oh, da waren schon ein paar witzige Szenen dabei, jetzt gucken wir uns den dann doch mal an. Und da haben wir uns den angeguckt und ich muss ehrlich sagen, ich habe einige Male wirklich gut gelacht, also wirklich richtig gut gelacht. Aber die Geschichte ist noch hanebüchener als der erste Teil. Also das ist jetzt eher so auf Episoden gemacht. Also du hast halt die einzelnen Figuren aus dem letzten Film. Also dieser Hase und der Hund und die Katze, die so ein bisschen jetzt ihre eigene Geschichte so ein bisschen bekommen. Und das läuft dann halt am Ende erst zusammen. Aber kurzweilig. Du hättest da auch einfach 3 irgendwelche Kurzfilme draus machen können. Das wäre gut gewesen. Aber da verdient man halt kein Geld mit. Deswegen haben sie das Ding so zusammengeschnitten. Aber, also ganz ehrlich, da machst du nichts falsch, wenn du den guckst. Das ist jetzt kein Lego-Movie, aber das ist jetzt auch nicht hier Wonder Park.
Ja.
Ja. Mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen, eigentlich.
Okay, ich habe noch Border geguckt. Kennst du den?
Ich habe davon gehört. Ist der schwedisch oder dänisch oder
norwegisch?
Genau,
so ein schwedischer Film, ne?
Okay.
Also, oder man könnte auch dazu sagen, das ist die bislang intimste Folge Schwer verliebt, die ich je gesehen habe. also, der hat ja in Cannes den Certain Regard-Preis gewonnen.
Ja. Yeah.
Und den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist so ein bisschen so eine Liebesgeschichte der anderen Art. Aber ja, die hat auch sehr düstere Teile, sage ich mal. Aber da könnte man auch sagen, dieser Teil vom Plot, den hätte man sich auch vielleicht sparen können. Und es ist auch so ein bisschen, naja, relativ abartig. Also, vielleicht, wenn man, das nimmt ein bisschen die Schärfe raus, wenn man sich das wirklich als lange Sonderfolge Schwer verliebt vorstellt. Ansonsten ist es, ganz schön krass. So eine Liebe dargestellt, die eben nicht menschlich ist, sondern so ein bisschen anders. Aber halt doch irgendwie, ne?
Spoiler bitte nicht so viel. Oder
nee, das ist ja nicht
so
gespoilert.
Film.
Nee, das
aber,
ist nicht gespoilert.
Bei so nordeuropäischen Filmen bin ich eigentlich immer ganz hellhörig. Also die sind, finde ich, meistens ganz gut.
Ja, die sind halt eben ein bisschen düster meistens, ne?
Weiß nicht. Ich hatte dir ja von The Guilty erzählt.
Den hatte ich
ja mal kurz vorgestellt. Den fand ich richtig gut. Also der hat mir echt gut gefallen.
Ja.
Der ist auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen.
Ja, oder auch das Original Let Me In, nicht das US-Remake.
Ja, da kenne ich tatsächlich nur das Remake und das hat mir nicht so gefallen.
Und da muss man eben auch aufpassen bei Let Me In, da gibt es auch DVD-Versionen, die sind ein bisschen länger, weil die Schweden, die sind halt schon krass drauf, ne? Also, ja. Aber da will ich auch nicht zu viel erzählen. Aber, naja, vielleicht sollte man sich doch trotzdem auf jeden Fall die längere Fassung immer raussuchen. Es ist halt immer sehr, sehr düster und dunkel, ne? Traurig. Aber wer auch in Schweden mal in seinem Leben gehabt hat, der wird feststellen, dass sie halt wirklich so drauf sind, ne? Irgendwie, die sind irgendwie so abgefahren. Also ich meine jetzt nicht unsympathisch, ne? Aber irgendwie so mal alle 10 Minuten oder so, da fangen die auf einmal an und werden so richtig düster. Das ist wie bei hier, wie Max erzählt hat, bei den Simpsons, ne? Da fällt mir auch sofort ein, immer wenn Schweden bei den Simpsons ins Spiel kommen, da wird das Bild schwarz-weiß und dann ja. Ne, guckt er durch so eine Jalousie durch und erzählt halt, wie dunkel und trüb das Leben ist und so. Und
ja, das, genau.
Also ich habe es wirklich nur so kennengelernt in meinem Leben auch. So sind die Schweden. Das ist tatsächlich so. Na gut, aber
Tino, ach so, ich dachte, dass dein Leben permanent in Schwarz-Weiß gefilmt werden müsste. Und mit deinem Kopf an der Fensterscheibe und dahinter genau. Das Regen.
Und ein Saxophon, ne? Und dann
zieht ja, genau.
Eine Zigarette. Na gut.
Ja. Mein vorletzter Film. Und zwar habe ich Dumbo gesehen. Das ja. Remake von Tim Burton.
Ja.
Und Tim Burton war das Highlight und das Lowlight in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Dumbo, den Film kennt auch eigentlich fast jeder als das Original über den fliegenden Elefanten.
Ja.
Und da hat sich Disney natürlich auch wieder gedacht, naja, okay, die Kuh können wir auch nochmal melken. Oder in dem Fall eben den Elefanten. Und weil Dumbo ja an sich ein bisschen fantastischer ist, hatten die sich eben gedacht, okay, da passt Tim Burton perfekt dazu. Aber, was sie nicht dabei gedacht haben oder bedacht haben, Tim Burton muss man auch einen gewissen Freiraum lassen. Und das kann Disney nicht. Disney ist eigentlich dafür bekannt, dass die ihren Leuten permanent auf die Finger gucken, dass die alles vordiktieren, was gemacht werden soll.
Ja.
Das geht bei den Disney-Filmen selber los und das hört bei Star Wars auf. Und das merkt man sehr, sehr deutlich. Also Tim Burton muss sich komplett an die Vorlage halten. Der hat immer mal wieder Momente, die extrem schön gefilmt sind oder wo du auch merkst, da ist halt eine gewisse Fantasie reingebracht worden und die halt total zauberhaft sind. Aber ganz, ganz oft merkst du, okay, das ist jetzt, er darf halt nicht so abgedreht wirken, also er darf jetzt nicht sich so richtig ausleben. Es muss alles noch für Kinder natürlich zugänglich sein und es darf so wenig Menschen wie möglich abschrecken. Also das muss noch sehr, sehr Mainstream sein. Und das ist Tim Burton einfach nicht. Finde ich.
Ja.
Und so wie ich es bei Letterboxd geschrieben habe, Tim Burton, wenn man Big Fish kennt, dann weiß man, wie gut er einen Zirkus inszenieren kann und wie gut er dieses Zirkusgefühl rüberbringen kann.
Ja,
und Dumbo spielt permanent in einem Zirkus und du hast nicht das Gefühl, dass er das irgendwie rüberbringt. Und das finde ich halt extrem schade.
Ja, weil, schade.
Du weißt, was er daraus hätte machen können und wie gut der hätte werden können und du weißt aber ganz genau, okay, jetzt ist es halt doch wieder nur also so 0815 Mainstream geworden. Und das finde ich da halt extrem schade dran. Also es hätte halt richtig schön werden können und es ist halt nur ein normaler Durchschnitt geworden. Das ist halt schade.
Ja.
Es ist natürlich, du kannst natürlich immer nicht sagen, dass das jetzt ein schlechter Film ist. Das ist immer noch unterhaltend. Also ich war 2 Stunden wirklich gut unterhalten. Der hat mir an sich gefallen. Das ist auch so ein Sonntagsnachmittagsfilm. Aber wenn du dir eben darüber Gedanken machst oder so ein bisschen dahinter steigst, was das hätte werden können, dann ist es halt schon schade. Ja. Hast du noch was gesehen?
Bevor wir dann zu
Joker kommen.
Genau, ich habe noch einen gesehen. Genau, da fällt mir ja noch ein. Das ist ja meistens so, wenn in den Nachrichten kommt, hier Produktionsschwierigkeiten bei Disney, dann sind es meistens gute Filme. Ne? Hier Rogue One oder Lone Ranger und so. Die fallen dann ein bisschen aus der Reihe. Also ich habe noch
geguckt. Aber Rogue One war doch gar nicht so bekannt für Produktionsprobleme, oder?
Nee, ich dachte, da wäre es auch, dazu gekommen.
Nee, das war bei Solo.
Ach ja,
bei Solo okay. haben die im Vorfeld so ein halbes Jahr vorher schon angefangen, und hier jetzt, das passt nicht und das passt nicht, wo du schon genau weißt. Die spielen das Ding runter, weil die genau wissen, dass das eine Katastrophe wird.
Naja, und dann haben sie dann irgendwann gemerkt, oh, jetzt müssen wir die Notbremse ziehen, weil das war der Regisseur von Lego Movie, also die beiden Regisseure, Phil Lord und Chris Miller, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, die auch bei Spider-Man Into the Spider-Verse die Produzenten waren.
Ja.
Und da musste man mal kurz dann hier Ron Howard holen, der das Ding dann irgendwie versucht hat, nicht so zu machen, wie das die zwei vielleicht geplant hätten, und hat sich einfach komplett vor die Wand gefahren, ne? Ja, genau.
Ja, du kannst ja nicht sagen, komplett vor die Wand gefahren, aber du merkst, dass es halt auch wieder ein sehr striktes Drehbuch gab, nachdem der Film abgehandelt wird.
Ja. Naja, und das ist halt, da merkt man halt schon, also da fehlt aber ganz schön viel, was man eigentlich von den beiden erwarten könnte. Na gut, ich habe jetzt noch The Kid geguckt, von Vincent D'Onofrio, den kennt man ja am meisten vor allem von Full Metal Jacket. Okay. Der hat dort Regie geführt bei The Kid. Da geht es um den Billy the Kid, geht es um so eine Geschichte. Also es geht nicht direkt um die Geschichte von Billy the Kid, sondern
Full Metal Jacket ist so ein Kubrick-Film.
Genau. Und Vincent D'Onofrio hat diesen Soldaten am Anfang gespielt.
Ne? Ah, okay.
Wie heißt der nochmal hier? Der Private...
Der mit der Brille.
Private Paula oder so? Nee, der dann...
Der angeschrien wird.
Genau. Ja, der dann austickt. Ne? Weißt du, wen ich meine?
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Genau. Ja, der hat da Regie geführt. Also, wie gesagt, eine Wild-West-Geschichte um Billy the Kid. Aber die Hauptrolle spielt halt so ein kleines Kind. Es ist okay. Das wird eigentlich von Socken hauen. Es gibt viele, viele bessere Western. Es gibt aber auch viele schlechtere.
Es gibt viele, viele schlechtere Western. Also Western ist eigentlich das, finde ich, fast das Genre mit den meisten schlechten Filmen.
Hm.
Ja. Also die sind in den 70ern und 80ern so überproduziert worden, dass da viel, viel Schund dabei ist.
Ja. Vielleicht genau, was wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, nochmal angucken würde ich mir nicht. Naja, aber das muss man, am Ende muss das jeder selber wissen. Ne? Also vielleicht...
Ja, natürlich. Das kannst du ja vorher nicht wissen.
Nee. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja, ansonsten, Tino, Joker?
Kommen wir zum Joker. Hm? Ist das dein Film des Jahres bis jetzt?
Naja, auf jeden Fall einer der Filme des Jahres. Und bei dir?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, fast, dass er eigentlich der Film des Jahres ist. Zumindest ist mir jetzt nichts im Gedächtnis geblieben, was ich bis jetzt stärker fand.
Naja, ich habe ja nur noch Parasite geguckt, deshalb ein bisschen schwierig.
Ja, stimmt. Bei vielen ist Parasite nochmal eine Stufe höher. Aber da ich Parasite noch nicht gesehen habe, kann ich das jetzt nicht so beurteilen. Und bis jetzt ist für mich Joker ganz klar.
Ja, da kann ich auf jeden Fall verstehen.
Wo ich den Trailer damals so das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, ob die sich damit jetzt so einen Gefallen tun, dass der so in eine komplett andere Richtung geht und ob das jetzt Joaquin Phoenix, na klar, das kannst du dir schon vorstellen, das ist ja, wie wir es schon mal gesagt haben, genau die gleiche Rolle, die er im letzten Film schon hatte.
Was meinst du da jetzt genau?
Wie hieß der? Beautiful Day? Nee.
Ach so.
Doch, den du mir mal aufgegeben hast, wo ich gesagt habe, das geht in dieselbe Richtung.
Ja, das geht auf jeden Fall dahin. So ein bisschen, ne?
Und deswegen ist der prädestiniert dafür. Und ich finde es ganz cool, dass das halt mal so ein bisschen eine andere Art vom Joker zeigt.
Ja, da hat er ja zum Beispiel den Darstellerpreis in Cannes gewonnen, ne? Für die Rolle.
Ja, genau. Nee.
Nee?
Nee. Joker ist bester Film geworden.
Nee.
Aber er hat...
Nee, Joker ist bester Film in Venedig geworden. Ich meine aber
für... In Venedig, ja.
Ja. Ich meine aber für A Beautiful Day oder wie der heißt.
Ach so.
Da hat er den Darstellerpreis gekriegt in Cannes.
Ich dachte, du meinst jetzt für Joker.
Nee.
Und deswegen ist der Film dann aber im Vorfeld so extrem gehypt worden. Und das ist immer so ein Faktor, wo ich schon sage, weiß nicht, ob die sich damit dann halt so einen Gefallen tun. Weil du holst dir halt viele Leute ins Kino, die dann... um freundlich zu sagen, jetzt vielleicht nicht 100% damit umgehen können oder nicht wissen, auf was sie sich da einlassen.
Mhm.
Und so war es auch bei mir. Also ich war im Kino und das Erste, was ich so um mich herum gesehen habe, waren viele Leute, wo ich jetzt sagen würde, naja, vielleicht gucken die sich lieber ein Fast and Furious an oder so. Wo dann wirklich also so Gruppen reingekommen sind von 10 Mann, die einfach nicht die Klappe halten konnten die ganze Zeit.
Ja, das ist nervig, ja.
oder wo du halt schon so denkst, ich weiß nicht, ob die jetzt hier so richtig sind, aber ich bin da wirklich eines positiven, also bin da positiv überrascht worden. Im Film war 2,5 Stunden Ruhe. Da war kein Ton, da hat niemand was gesagt, du hast kein Handy oder so gesehen, was du zwischendurch mal irgendwie aufgeflammt ist oder sowas. Da war Ruhe. Und wenn das ein Film schafft, bei Leuten, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht eigentlich die Hauptzielgruppe von dem Film, da musst du sagen, Hut ab, wirklich.
Ja. Auf jeden Fall. Also schauspielerisch halt, top, ne?
Ja, das ist schon überall gesagt worden. Ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder mitgekriegt, dass der extrem stark gespielt wird.
Ja.
Kameratechnisch sowieso. Also da sind Bilder dabei, die kannst du dir anhalten und direkt als Hintergrund auf deinem Rechner machen.
Ja.
Die sehen so gut aus, besonders diese Szene, wo er natürlich die Treppe darunter tanzt. Ne? Dann gibt es diese eine Szene, wo er im Bad ist, glaube ich, wo er da anfängt zu tanzen, also in diesem Klo, in diesem öffentlichen. Da habe ich gelesen, dass dass er das komplett improvisiert hat, dass das gar nicht im Drehbuch stand. Also er sollte sich da quasi nur eigentlich rein und ausruhen und sowas. Und er hat das aber komplett selber improvisiert und die haben es dann halt in den Film mit übernommen.
Aber irgendwie checke ich das auch nicht. Ich finde, das passt so ein bisschen gar nicht so richtig, oder doch? Oder was meinst du?
Diese Tanzszene?
Ja.
Ach doch, also da passt so vieles erstmal gefühlt gar nicht rein, was dann im Endeffekt aber doch Sinn ergibt. Also das sind halt schon so Sachen. Er tanzt doch dann auch so in der Wohnung umher. Also das wird ja schon öfters mal so gezeigt. Also das passt dann schon ganz gut dazu, finde ich.
Ja, ja. Und ich fand den Film auf jeden Fall sehr gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat ja den, normalerweise bei The Dark Knight, da fand ich das ja schon gut mit dem Joker, weil der nicht so, da konnte man halt so ein bisschen mitfiebern, sage ich mal, mehr oder weniger, weil der halt nicht so richtig wirklich schlimme Sachen gemacht hat, ne? Das war halt immer interessant und ziemlich cool eigentlich, ne? Bis zu einem gewissen Punkt, wo er dann doch eben, ne, wo eben doch halt dem Zuschauer suggeriert wird, okay, das ist jetzt wirklich der böse Typ, weil der sprengt Krankenhäuser in die Luft und will sonst irgendwas machen und so weiter und so fort.
Ja.
Ne? Bei dem Film, finde ich, ist es viel mehr dem Zuschauer überlassen, dass man das eben, klar, das ist ein Schwerverbrecher, ne, auf jeden Fall, aber man kann halt doch irgendwie nachvollziehen, okay, deshalb ist er so geworden. Also, dass er halt irgendwie so krank ist und so, ne? Das kann man schon verstehen.
Bei dem Film geht es ja aber auch um ihn. Also es geht halt wirklich nur um ihn, um seine Entstehungsgeschichte, also eine Entstehungsgeschichte vom Joker. Beim Dark Knight war der Joker eher so das Beiwerk. Da war er halt der Antagonist. Also da war er ein starker Antagonist, aber er war halt immer noch ein Antagonist. Also er war halt immer noch eher die Nebenrolle.
Ja, obwohl der natürlich den Film getragen hat, The Dark Knight, das muss man schon auf jeden Fall sagen.
Die Bösewichte tragen meistens den Film.
Genau. Also ist ja nicht umsonst, zum Beispiel ist ja der Joker neben auch einer der beliebtesten Filmbösewichter, sag ich mal, ne? Mehr oder weniger.
Weil der halt aber auch extrem facettenreich ist.
Ja,
also
eben.
Du kannst den Joker eigentlich so einsetzen, wie du ihn brauchst im Film.
Genau. Und was mir da so ein bisschen abgegangen ist, das ist so ein bisschen die Raffinesse und die Intelligenz, die ja eigentlich den Joker sonst so ein bisschen ausmacht. Das hat man vielleicht mal gemerkt in dem Gespräch mit dem Polizisten vor dem Krankenhaus eventuell. Ansonsten war es ja eher so ein bisschen
Wo er sich umdreht und gegen die Scheibe rennt.
Da kurz davor, ja.
Ja.
Das war
da ist die Intelligenz wirklich direkt zu sehen.
Nee, aber davor, das war sehr gut.
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Genau. Und ja, ansonsten fällt mir noch irgendwas dazu ein. Ach ja, was ist denn dein Lieblingsjoker? Meiner ist eigentlich Mark Hamill. Der ist ja fast wie in den Comics hier.
Wegen den in den animierten Serien.
Genau, in den animierten
Serien. Da muss ich sagen, dass ich die aber nur als Kind gesehen habe. Also habe ich keine wirklichen Erinnerungen dran.
Genau, als Kind und in diesen Arkham-Spielen spielt er den auch, den Joker.
Und das stimmt, aber da war mein Rechner immer zu schwach für. Das hat er immer nie geschafft. Auf der Xbox habe ich es dann auch nie gespielt.
Ah, okay.
Also für mich ist jetzt, also es war immer Heath Ledger, aber ich finde ihn jetzt schon besser. Also ich muss den wahrscheinlich noch ein zweites und vielleicht noch ein drittes Mal gucken. Aber weil mir die Geschichte an sich besser gefällt als Dark Knight. Also Dark Knight ist halt schon eher eine Superheldengeschichte. Aber wenn du jetzt beim Joker, wenn die da nicht zwangsweise die Waynes reingeschrieben hätten, hätte er mir vielleicht ein bisschen besser gefallen. Also so komplett rausgelöst aus dem DC-Universum, wenn du da zwar weißt, dass das in Gotham spielt, aber wenn du das nicht noch mit der, also nicht noch unbedingt draufgedrückt bekommst aufs Auge, dann wäre es noch einen Zacken besser gewesen. Weil so habe ich irgendwie immer so das Gefühl, dass die den unbedingt so vorbereiten wollen, okay, wenn er erfolgreich ist, schiebt man doch einen Batman-Film hinterher. Weißt du?
Ja.
Weil Batman wird halt irgendwie doch reingebracht und vorgestellt und das hätte anders besser funktioniert, finde ich. Aber ist halt so.
Genau, genau. Aber auf jeden Fall, sehr guter Film, kann man nur empfehlen.
Ja, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und jetzt, genau, wo wir bei psychisch Kranken sind, kommen wir jetzt zu dem Film, den du mir gegeben hast.
Ja, Inland Empire von David Lynch.
Genau, wir hatten wir haben quasi eine Spezialfolge. Also sonst geben wir uns ja immer Filme auf, die uns beiden gefallen und die wir selber gerne schauen möchten. Aber weil wir beim letzten Tippspiel beide verloren haben, beziehungsweise beide gewonnen haben, durften wir jeweils dem anderen einen Straffilm geben. Und dann habe ich von dir eben Inland Empire bekommen, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat,
weil
du den mit 3 von 5 Sternen bewertet hast.
Da habe ich diesmal endlich in Schwarze getroffen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und
ein Stern nur hast du gegeben, sehe ich gerade.
Ja, und den auch nur, weil ich nicht viel weiter runtergehen konnte. Und dann hatte ich dir ja den türkischen Star Wars gegeben, aber da kommen wir dann gleich dazu. Also erstmal kann ich jetzt ein bisschen was über Inland Empire erzählen, zumindest das, was ich denke, verstanden zu haben. Wie du schon gesagt hast, ist ein Film von David Lynch, der schon dafür bekannt ist, dass er eigentlich immer ein bisschen verschrobene oder abstruse Filme gemacht hat. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich glaube, gar keinen David Lynch-Film gesehen habe, komplett. Also ich habe weder Lost Highway noch Mulholland Drive gesehen. Eraserhead auch nicht und auch nicht den Elefantenmensch. Twin Peaks hast du mir zwar immer dazu geraten, aber da konnte ich mich auch noch nicht zu durchsetzen. Also nee, ich glaube, ich habe noch gar nichts von dem gesehen. Und da dann habe ich natürlich direkt Inland Empire direkt den perfekten Einstieg bekommen. Aber das Gute ist, jetzt ist Wes Anderson nicht mehr mein meistverhasster Regisseur, jetzt ist David Lynch direkt doch davor gestartet. Inland Empire ist in seinem eigenen Verleih erschienen. Der Verleih heißt Absurda. Das sagt dann eigentlich auch schon alles über den Film aus. Und Laura Dern spielt die Hauptrolle. Die kennt man meistens eigentlich aus Jurassic Park, also aus dem ersten. Und man startet direkt in eine Szene, das war eigentlich ganz, ganz witzig, wo du einen Mann und eine Frau siehst, die über Sex reden, aber die Köpfe komplett verschwommen oder unkenntlich gemacht sind. Also du erkennst die Person halt nicht. Und was ich aber auf Wikipedia nachlesen musste, weil es mir gar nicht so aufgefallen ist, im Hintergrund spielt so ein polnisches Volkslied. Ein kleines Mädchen wollte spielen, doch sie ging verloren. Das, wo dann auch diese Nachbarin dann gleich nochmal drauf zurückkommt. Generell ist das in dem Film so, dass extrem viele Querverweise drin sind, viele Zeitsprünge und so viele Andeutungen und Metaphern. Das macht dich komplett wahnsinnig. Und das am besten zeigt es das mit den Leuten mit den Hasenköpfen, die umherlaufen. Weil zwischendrin im Film werden einfach ohne Sinn und Verstand einfach mal Szenen gezeigt, was aussieht wie eine Überwachungskamera, also wo so ein Wohnzimmer von oben gezeigt wird, wo Leute drin rumlaufen mit Hasenköpfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, worum es da ging. Ich habe dann aber gelesen, dass es wohl eine Serie von Kurzgeschichten gab, eben mit diesen Personen mit Hasenköpfen, die David Lynch mal irgendwann veröffentlicht hat. Auf die eben deswegen angespielt wird.
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall ging es jetzt aber dann auch irgendwann mal los mit der Hauptgeschichte, wenn man das so nennen kann. Und diese Laura Dern ist eben die Hauptrolle und die spielt selber eine Schauspielerin, die schon längere Zeit keinen Film mehr gedreht hat, beziehungsweise nicht mehr so erfolgreich ist und ist mit irgendeinem polnischen reichen Mann verheiratet. Und irgendwann kommt auf einmal so eine creepy Nachbarin vorbei, die sie irgendwie vorstellt. Hier, ich bin jetzt hier die Neue, keine Ahnung, bla bla bla. Und dann erzählt die eben so eine polnische Geschichte über einen kleinen Jungen, der eben rausgeht und dann verloren geht und dann über ein kleines Mädchen, was auf so einem Marktplatz verloren geht und wegrennt. Und das ist eben wieder dieser Bezug auf das Lied vom Prolog. Das ist anscheinend auch schon wieder irgend so ein Foreshadowing, was dann auf die Geschichte anspielen soll, die ihr dann passiert, was da ja auch ein bisschen um Polen geht. Und jedenfalls, sie hat jetzt ein Rollenangebot gekriegt für so ein Remake von einem deutschen Film. Aber ein illegales Remake, also der Film wurde nie lizenziert und der durfte auch in Deutschland, glaube ich, gar nicht gedreht werden, weil es da mysteriöse Todesfälle gab. Das wird ihr da alles erzählt. Und sie beginnt nun, den Film zu drehen und sie verschwimmt da so zwischen Realität und Film. Also das geht alles so ein bisschen ineinander über. Das heißt, sie weiß dann irgendwann nicht mehr, was Realität ist und was der Film ist. Und dann denkt sie aber, es ist Realität, beziehungsweise ist in dem Film drin, aber es müsste schon wieder in Realität zurück sein. Dann gibt es da noch so Zeitebenen, die sich komplett verschieben, was sich daran zeigt, dass sie zum Beispiel an diesem Filmset sind und die hören halt Schritte. Und der eine Mann geht eben hin in das Set und will gucken, wo die Schritte herkommen. Und er findet aber niemanden. Und sie bekommt dann aber irgendwann später mit, eine halbe Stunde später oder so, dass sie die Schritte gemacht hat, obwohl sie eigentlich selber draußen war und so. Also da weiß man schon ungefähr, wo der Hase dahin läuft in dem Film. Ja, und irgendwann ist es dann so, dass sie halt komplett in dem Film verschwunden geht. Also du siehst halt nur noch, wie sie in den Requisiten in so einem Haus umherläuft und dann durch verschiedene Räume durchguckt. Ja. Und in einem findet sie dann, glaube ich, irgendwie so Frauen, also Prostituierte anscheinend, die ihr dann sagen, sie muss jetzt irgendwie diesen roten Samt anzünden und dann durch die Löcher durchgucken und dann sieht sie die Zukunft oder ihre Vergangenheit. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, weil das war nicht so ersichtlich. Und irgendwann schaltet, glaube ich, auch der Kopf dann da ab bei dem Film.
Ja, stimmt. Ja,
klar. Auf jeden Fall läuft sie dann durch die ganzen Räume durch und dann gibt es auch noch Zirkusclowns, die da umherlaufen und irgendwie stellt sich dann raus, dass es irgendwie um so einen Prostituiertenring in Polen geht, was wiederum vielleicht irgendwie so eine Anzeige ist wieder auf diesen Film, der da also nachgedreht wurde, weil der ja auch um Polen ging oder aus Polen kam. Und am Ende wird sie auf jeden Fall mit dem Schraubenzieher erstochen. Und dann sieht man immer wieder die Menschen mit Hasenköpfen. Das dauert ganze 180 Minuten, Tim. 180 Minuten sind 3 Stunden.
Ja, ich weiß, wie lange der geht. Ich habe ihn ja schon geguckt. Und deshalb habe ich genau gewusst, dass es genau der perfekte Film für Tino. Endlich mal ein Straffilm.
Also jetzt mal ganz ehrlich. Du kannst doch sowas drehen. Ich finde ja die Grundidee wirklich eigentlich ganz cool mit diesen verschiedenen Zeitebenen und es kommt raus, dass sie eigentlich da im Hintergrund war, obwohl sie eigentlich hätte vorne sein müssen und sowas. Und ich mag das auch, wenn es so kleine versteckte Sachen gibt, die du dir halt wieder dann so raussuchen musst, wie mit diesem Lied, was dann aber diese Oma erzählt, diese Nachbarin, die so creepy ist. Aber der Film hätte von einem Filmstudenten sein können, der das Ding in 20 Minuten abgedreht hat. Ja. Der damit irgendwie sein Endprojekt gemacht hat und sowas. Und du denkst so, okay, cool, schöne Idee gemacht und so. Nein, das ist ein Mann, der seit 50 Jahren Filme dreht, extrem berühmt ist, Geld hat ohne Ende und der nun mit berühmten Schauspielern, es ist ja jetzt nicht mal so, dass da jetzt irgendwie nur irgendwelche Hilfs-Louis da waren. Nein, das sind ja wirklich richtige Schauspieler. Und der hat das Ding anscheinend mit einer Handykamera gedreht.
Ja, so kommt es mir auch vor. Ziemlich schlechte
das
Kamera.
Das sieht furchtbar aus. Ich finde das halt echt eine Riesenfrechheit. Ich weiß, das ist ja nicht mal ein stilistisches Mittel oder sowas. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Bei Blair Witch Project hast du wenigstens, dass das halt so gewollt ist. Oder bei Cloverfield oder sowas.
Ja.
Aber da ist es halt einfach nur so, naja, anscheinend wollte es halt kein Filmverleiher kaufen oder es wollte niemand produzieren, drehe ich es halt selber. Ich habe jetzt aber nur noch 50 Euro in der Tasche und dann gehe ich in den nächsten Mediamarkt und hole mir halt, was da ist. Und dann wird man schon was machen können.
Naja, irgendwie, ja, das kann schon sein. So kommt es einem auf jeden Fall vor. Aber ich bin froh, dass ich auf jeden Fall in Schwarze getroffen habe.
Ja, das freut mich. Das freut mich, dass du mir so viel Leid zufügen konntest. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe 50 Shades of Grey gesehen, alle drei Teile und beide Mamma Mia Filme.
Ja.
Und die waren besser. Die waren wesentlich besser. Weil die waren richtig produziert, da haben sich Leute Gedanken drüber gemacht. Also zumindest bei der Verteilung vom Budget. Und es war halt nicht so hingeschludert wie das da.
Hm.
Wo der sich auch gedacht hat, vielleicht, naja, ich probiere jetzt einfach mal was. Die gucken es halt eh. Und das Schlimme ist dabei, der ist ja noch gut bewertet. Der hat ja jetzt nicht mal eine schlechte Kritik oder so. Der hat doch eine 7, irgendwas auf IMDb.
Naja.
Hm. Weil sich vielleicht einfach Leute denken, David Lynch, der hat sich da schon Gedanken gemacht. Also da muss ich jetzt 1000 Sachen rein interpretieren, damit der Film Sinn ergibt. Aber dann, also Meisterwerk. Nee, das ist Dreck.
Naja, aber gut zu wissen, Tino, ne? Da bleiben wir mal dabei, ne? Für die Oscars, falls ich die gewinne. Da weiß ich ja schon mal.
Kriege ich dann Eraserhead.
Da weiß ich ja schon mal, in welche Kerbe ich dann schlagen muss. Nee, Eraserhead habe ich auch selbst noch nicht geguckt. Genau. Aber zum Beispiel, ich kann nur empfehlen, Elefantenmensch, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der ist sehr, sehr zugänglicher Film und eben
ja,
zeigt genau. Das Feingefühl von David Lynch. Genauso wie Twin Peaks und sein feines Gespür für der einen Seite für das Böse. Und auch für, Liebe kann man es nennen, ne? Zuneigung oder so.
Was ich noch sagen muss, David Lynch hat ja selber gesagt, dass das der Abschluss seiner Trilogie sein soll. Also nach Lost Highway und Mulholland Drive, die ja gewisse Ähnlichkeiten wo zueinander haben.
Ja, die sind auch sehr random. Die sind so ein bisschen random, da geht es auch ganz ziemlich durcheinander.
Ja.
Genau. Ja, okay. Ja,
Tino, und jetzt kannst du mir ja mal erzählen, wie dir der türkische Star Wars Film gefallen hat.
Ja, also ich habe erst mal geguckt. Der Film heißt ja im Original Dünyayı Kurtaram Adam, ne? Und ich konnte mir nur wirklich überhaupt nichts drunter vorstellen. Und da habe ich erst mal geguckt auf Wikipedia, ne? Türkisch Star Wars. So, und da kam ich zu dem und ja, ich habe jetzt in die Handlung habe ich mir nicht angeguckt, das hätte ich mal machen sollen. Auf jeden Fall habe ich erstmal nur die Kritik ein bisschen überlesen und so. Und da stand halt hier, ist der erste Punkt. Bei den Raumschlachtszenen zu Beginn und zu Ende des Films sitzen die Darsteller mit Motorradhelm vor einer Leinwand, auf die Szenen aus Star Wars projiziert werden. Da habe ich gedacht, oh hoppla. Also ich habe
den das Film zwar schon. So ähnlich wie bei hier der 90er Show auf RTL. Oder ja, ja. Musikvideos laufen und einfach irgendein genau. Star von rein. Ja, das kenne ich, das kenne ich. war ich auch dabei, ja. Ich war auch in den 90ern. Und so war das ungefähr bei denen wahrscheinlich. Ja, Star Wars kenne ich.
Naja, so ungefähr, nur halt mit Motorradhelm. Ja. Das sind dann halt irgendwelche Piloten. Naja, und da habe ich halt gedacht, oh hoppla, normalerweise, ich habe es ja im Internet-Auktionshaus meines Vertrauens, habe ich ja schon eine DVD gefunden gehabt. Aber da habe ich mir gedacht, oh, wenn ich das besitze, also so eine DVD, da mache ich mich bestimmt strafbar bei Disney oder sonst irgendjemanden. Und da habe ich ein bisschen weiter runter geguckt und durch einen glücklichen Zufall gibt es hier Weblinks bei Wikipedia. Da steht Quelle Turkish Star Wars auf YouTube. Okay, und da habe ich da halt mal draufgeklickt und tatsächlich, der Film ist auf YouTube. Ich weiß zwar nicht, irgendjemand hat ihn da hochgeladen, kann man halt gucken.
Das ist wahrscheinlich das meistgeklickte Video direkt nach Gangnam Style, oder?
Ja, keine Ahnung. Also das, so genau habe ich auch nicht hingeguckt. Ich war dann wie gebannt. Aber vor Schrecken, was ich gesehen habe da. Weil es ist wirklich so, apropos der Inland Empire, und ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert. Also so ging es mir auch. Ne? Der Film ist ja im Original. Tino, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest. Ich meine, ich hätte mir sowieso
im Original. Also ich möchte hier nochmal dran erinnern, dass du sehr mit großen Tönen immer hier predigst. Ich schaue Filme grundsätzlich im Original.
Aber ja, mache ich ja auch. Aber dann hätte ich auch gerne deutsche Untertitel dazu. Aber die Untertitel waren in Spanisch, leider.
Ja.
Naja, gut, wie dem auch sei.
So geht es mir aber manchmal auch, wenn du mir Filme aufgibst, also die du deiner Meinung nach regulär aufgibst. Das ist ja meistens dann auch hier schwarz-weiß, slowakisch mit sprechenden Ziegen und ungarischen Untertiteln.
Naja, also was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich wollte noch darauf hinweisen, warum das so ist. Es gibt ja nur noch, man hat durch Zufall mal irgendwie noch eine Kopie vom Film gefunden. vor 20 Jahren oder sowas in einem türkischen Kino.
Versteckt in Peru.
Nee, versteckt in einem alten Kino, was eigentlich schon pleite gegangen ist, wirklich. Ist kein Witz. Und da hat man mal so eine Filmrolle halt rausgefunden davon.
Aber vielleicht ist der ja gar nicht richtig gedreht worden, sondern das war einfach nur so ein Ding, wo sich Leute gedacht haben, ah, wir drehen jetzt mal Star Wars nach. Mhm. Wie bei dem Film Abgedreht mit Jack Black. Kennst du den? Der heißt im Englischen Be Kind Rewind.
Ja, ja, na klar.
Wo die Videothek cool. quasi aufpassen ja. sollen und mit so einem Magnet, mit einem riesigen Magnet genau. alle Videobänder löschen.
Genau.
Und alles nachdrehen. Mega. Ja. Der war echt witzig.
Ja, richtig klasse Film von Michel Gondry. Der hat ja auch Green Hornet gemacht. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt.
Ja. Aber das ist jetzt nur so nebenbei. Also den Film kann man sich auf jeden Fall echt mal angucken. Be Kind Rewind. Wenn man da irgendwie mal rankommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf Netflix oder so läuft.
Nee.
Der ist ja eher so ein bisschen unterm Radar geflogen.
Ja, nee, den habe ich auch hier. Auf jeden Fall.
Ehrlich?
Na klar.
Aber wie gesagt, der ist halt echt so unterm Radar geflogen. Also der war damals nicht so groß.
Nee. Und, ach so, was ich noch dazu sagen wollte, also der Film kostet im Internet-Auktionshaus ungefähr 18 Euro, aber wenn man sich das Poster kaufen will, das kostet 812 Euro.
Das Originale.
Das
ist eine riesen Wertanlage.
Ja, je nachdem.
Das kann nur teurer werden.
Naja, also auf jeden Fall, normalerweise, ich habe dann mal auf Wikipedia weitergeguckt, weil wo ich den Film geguckt habe, ich habe wirklich überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Und ich sehe auch normalerweise Wikipedia, ne, wenn du dir so zwei Kreise vorstellst, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ne, da gibt es ja Bull, ne, ein Kreis ist Bull und der andere Kreis ist Shit. Und die Schnittmenge zwischen beiden Kreisen, das ist Wikipedia normalerweise. Aber hier hat Wikipedia recht. Hier steht zum Beispiel, die Handlung scheint auf logische Zusammenhänge oder Erklärungen zu verzichten, wodurch das Geschehen für den Zuschauer zu einer Aneinanderreihung von unerklärlichen Ereignissen an verwirrenden Orten werden kann. Ja, aber es ist tatsächlich wirklich so. Also ich habe am Anfang nicht gewusst, ich habe es auch auf Letterboxd so geschrieben, mit diesen Szenen mit dem Todesstern. Ne? Ich habe nicht gewusst, verteidigen jetzt den Todesstern oder greifen die den an? Dann sind die ja irgendwie, dann waren sie auf einmal auf einem Planeten. Komischerweise laufen da
rum. Also wie bei Star Wars auch.
Ja, aber naja. naja, genau. Also das ist ja sowieso das nächste Ding. Ne? Da kommt ja nicht nur Bilder von Star Wars, sondern da kommt auch Indiana Jones Musik und aus James Bond. Hier, das ist auch super interessant. Also der Film das ist geklaut, ne? Aus Krieg der Sterne, Star Wars.
Ja, Tatsache. Ja.
Nur das Problem ist, die haben halt, das soll jetzt so eine richtige Million-Dollar türkische Movie-Produktion werden, ne? Aber die hatten halt am Strand so Raumschiffe aufgebaut. Da kam aber ein Sturm und hat die zerstört. Und da hat halt hier der Produzent ist halt mal. Der hat das Problem gelöst, dass er bei einem Nachtwächter, bei einem türkischen Filmverleiher, den konnte er überreden, ihm eine Kopie von Episode 4 zu borgen, die er dann selbst über Nacht kopiert hat. Und auch zum Thema.
Wobei damals Episode 4 schon extrem gute Raubkopierschutzdinger hatte. Selbst die Videokassetten konntest du nicht ohne Probleme überspielen. Mhm, aber das war jetzt nur so Fun Fact.
Und ziemlich weiter. Und der Film ist auch in 2 Monaten fertiggestellt worden, komplett. Das wundert auch nicht. Und aber jetzt halte ich fest, Tino. Das würde ich ärgern, weil eigentlich hätte der Film 2,5 Stunden lang werden sollen.
Ein richtiges Epos.
Ja. Und das Produktionsteam hat aber entschieden, weil normalerweise 75 Minuten im türkischen Kino üblich waren, den Film dann runterzuschneiden. Auf 1,5 Stunden. Und da habe ich aber Glück gehabt. Aber vielleicht erklärt das auch, warum das alles so zusammenhangslos alles ist. Aber man muss sagen, auf der anderen Seite gibt es richtig, richtig coole Kung-Fu-Action. Im Stil von Bud Spencer und Terence Hill.
Das haben sie aber tatsächlich dann gedreht. Das ist jetzt nicht irgendein zusammengeklauter Kram. Nicht, dass da noch Jackie Chan-Filme dabei sind.
Also. Nee. Das haben die original gemacht.
Gut.
Und was gibt's noch so Highlights? Das sind halt irgendwelche, Kuschelmonster, sag ich mal, die kommen halt immer so ins Bild. Das ist verwirrend auf der einen Seite, weil das immer nur so Sekundenausschnitte sind, aber man muss halt doch irgendwie lachen. Und dann gibt es noch den Discount El Bundy, so nenne ich den immer ganz herzlich. Das ist der Ali im Film, der wird von Aytekin Akaya gespielt. Der sieht wirklich aus wie der türkische El Bundy, muss man einfach so sagen.
Ziemlich das ist der cool. Hauptdarsteller.
Nee, das ist sein Sidekick sozusagen.
Okay.
Also Murat ist die Hauptrolle, gespielt von Cüneyt Arkin.
Murat und Ali.
Murat und Ali. Murat ist der Hauptdarsteller und Ali ist so ein bisschen der Sidekick.
Okay.
Und ja, ansonsten, ja, da gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, Roboter, die Kinder würgen oder in Toilettenpapier eingerollte Menschen. Eins noch, was auch witzig war halt so ein Schwert, ne? Und das hat er aber halt an der Klinge angefasst, also kann man sich denken, das haben die mal schnell aus Holz mal irgendwie gemacht. So ein bisschen zusammengekleistert. Ich weiß auch nicht wirklich, um was es in dem Film ging. Ich kann ja noch mal hier schnell gucken.
Also aber Tim, jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich jetzt alles so an, als ob du extrem viel Spaß damit hattest.
Ja, also der Film, also der ist nicht so schlecht wie Birdemic, weil der hat einen gewissen Charme auf jeden Fall.
Ne? Den hatte Birdemic wohl nicht.
Nee, Birdemic ist einfach nur richtig schlecht. Aber naja, okay. Nee, der ist schon besser. Türkisch Star Wars ist auf jeden Fall besser als Birdemic. Und ich kann mir auch vorstellen, oder steht ja auch hier, dass der so eigentlich Kultfilmstatus hat. Eben durch seine
Aber noch nicht so gut wie Captain Alex. Da warten wir übrigens immer noch auf den zweiten Teil.
Captain Alex hat wenigstens eine richtige nachvollziehbare Handlung, das stimmt.
Ja,
genau. Und ja, ich möchte ja gerne mal wissen. Kiss. Genau, ja, wer hat denn nun Captain Alex umgebracht?
Ja.
Würde ich gerne mal wissen.
Ich glaube, das werden wir auch nicht mehr erfahren.
Nee. Ja, na gut. Ja, da wären wir soweit durch. Ich glaube, wir wollten ja noch die Filmverschwörung machen, aber ich glaube, das wird schon
Das heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Genau.
Also wir sind so weit drüber jetzt. Da lassen wir das lieber sein.
Genau.
Da geben wir uns jetzt nämlich die Filme auf fürs nächste Mal. Jetzt gibt es wieder richtige Filme.
Hm.
Darf ich anfangen diesmal?
Na klar.
Und zwar haben wir das ja so gemacht, dass wir natürlich immer die Watchlisten des jeweils anderen anschauen können bei Letterboxd, damit man natürlich ja ungefähr gucken können, was möchte er denn sehen oder was gefällt ihm denn so oder was kennt er noch nicht.
Hm.
Und da habe ich bei dir nämlich einen Film gefunden, den ich selber gerne gucken möchte und das wäre Burning.
Ja.
Den würde ich dir sehr gerne aufgeben.
Ja, gut. Und ich würde gerne gucken, habe ich bei dir gesehen, wir hatten ja schon mal They Live, ne? Und ich hätte noch mal den anderen Film von John Carpenter, der steht bei dir hier drinne. Aber da kannst du dir auch aussuchen. Es gibt ja einmal hier Flucht aus L.A., ne? Den hast du in deiner Watchlist.
Oh, die Klapperschlange.
Ne, die Klapperschlange. Und dann gibt es ja, also ich kenne ihn nämlich auch noch nicht. Und dann gibt es ja aber auch noch ein Remake. Also entweder Flucht aus New York ist ja das Original. Und dann gibt es aber noch mal Flucht aus L.A. Ich weiß jetzt
das
aber auch nicht,
welcher besser ist.
Nee, das soll ein Remake sein.
Ach so, nee, aber wenn, dann gucken wir das Original. Also, wenn dann die Klapperschlange. Fun Fact, es geht ja darum, dass der eine Schlange auf dem Arm tätowiert hat. Das ist aber eine Kobra, keine Klapperschlange.
Okay, ja.
Der Film heißt aber die Klapperschlange.
Ja, Tilo, das ist doch
das wieder eingedeutschte Filmtitel.
Eingedeutschte Filmtitel, hat sich jemand gedacht, ach, na klar.
Na klar, genau. Hier, das ist so eine schöne Klapperschlange.
Naja, na gut.
Gut.
Okay, also, Tino, willst
bis
du noch
zum
sagen?
Nächsten Mal.
Genau.
Genau.
Macht euch schön gemütlich.
Richtig, macht euch gemütlich und bis zum nächsten Mal.